Guten Morgen, liebe Hörer. Hier ist die Folge 13 vom Leitmotiv. Heute mit
Kaspar Clemens Mirau und Dr. Konstanze Kurz. Darauf, das musste ich jetzt übernehmen, weil sonst, glaube ich, wäre das Doktor irgendwie untergegangen, oder?
Okay.
Vielen Dank für die Einleitung, Konstanze. Wir haben gerade besprochen, dass ich mich immer etwas schwer tue mit diesen ersten 10 Sekunden im Podcast.
Warum denn?
Weil das dieses in eine Leere, ins Leere nichts hinein moderieren ist. Wenn es dann ein Gespräch ist, ist es überhaupt kein Problem. Aber vorher so dieses, das wirkt noch so gekünstelt. Also so, ja, dir geht es nicht so.
Nee, eigentlich willst du doch den Leuten nur sagen, hey, cool, so schön, dass ihr da seid, so diese Hallo.
Ja, ich krieg's noch hin. Bei Folge 100 habe ich dann kein Problem mehr. Aber nochmal kurz zu dir. Heute ist bei mir zu Gast Konstanze Kurz, Dr. Konstanze Kurz.
Warum betonst du das?
Weil ich quasi Teilnehmer war, dass du jetzt Dr. Konstanze Kurz heißen darfst.
Stimmt, aber das wissen ja die Hörer nicht.
Genau, ich muss nachher mal erklären. Genau, da kommen wir auch auf jeden Fall noch dazu. Es ist vielleicht für einige eine Überraschung, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Für alle?
Für alle, oder für dich und mich nicht. Weil man, das kann man ja noch vorweg nochmal sagen, wir beide ja doch sehr unterschiedliche Positionen vertreten, was Datenschutz, Privatsphäre und so weiter angeht.
Finde ich ja gar nicht.
Findest du ja gar nicht. Uns das aber nichtsdestotrotz davon abhält, uns einfach miteinander zu unterhalten. Und ein bisschen ist dieser Podcast heute auch wenn wir das vielleicht gar nicht thematisieren oder vielleicht auch doch, ein Plädoyer dafür, dass man sich auch trotz teilweise hart geführter Diskussionen über diverse Themen auch relativ normal unterhalten kann, so hinter den Kulissen. Ja? Weil ich glaube, es gibt oft so eine Verwechslung in der Wahrnehmung dessen, was so geführte Diskussionen im Internet sind und dessen, wie die Akteure eigentlich dann so miteinander reden. So, ja. Ich glaube, das siehst du auch so. Ne? Wir haben ja letztens auch ein Selfie getwittert, wenn du dich erinnerst,
ja, klar.
Vom Frühstück, weil wir ab und zu frühstücken gehen. Auch dazu kommen wir noch. Ich möchte vorab noch eigentlich eine Frage stellen, die ich immer stelle und bei dir fällt es mir ein bisschen schwer. Ich frage nämlich eigentlich immer alle, wie ihr Twitter-Handle zustande kommt, weil alle immer ein merkwürdiges Twitter-Handle haben. Bei dir fällt mir keins ein, weil du nicht so richtig öffentlich twitterst, also als du selbst. Das einzige Händel, das ich bei dir sehe, das öfters mal auftaucht in deiner Mailadresse oder so, ist 46 halbe. Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, das ist eine Bierquote.
Eine Bierquote? Was ist denn eine Bierquote?
46 halbe Bier.
Ja, die kannst du trinken?
Nicht mehr.
Nee. Ich dachte immer, 46 halbe ist einfach nur so HH23. Das war so meine...
Nee, in Wirklichkeit, wie bei vielen so Nicknames ist man kriegt die irgendwie untergeschoben. Ich hatte es schon so lange, ganz lange.
Ja.
Im Prinzip mit dem ersten Irk. So, ich weiß es nicht mehr so wirklich. Ich verbinde eine Person damit, die mich zuerst damit benannt hat. Das war damals ein Kommilitone, den ich aber gar nicht mehr kenne. Also der ist irgendwann weggezogen, keine Ahnung. Und zurück blieb dieser Problem, Nick, weil viele eine Zahl vorne nicht akzeptieren bei Accounts und so.
Ja.
Also das hat sich öfter als Problem ergeben.
Ja, stimmt. Stimmt, man durfte oft hinten eine Zahl eingeben, aber vorne nicht, warum auch immer.
Ne? Es hat natürlich eine 23-Anwandlung, aber ich habe den mir nie ausgesucht. Ich finde ihn auch nicht besonders toll oder so. Er klebt an mir.
Man kennt dich auch damit, oder? 46 halbe ist konstant zu kurz. Genau. Ich habe das halt irgendwann das erste Mal gesehen, als ich dir eine Mail geschrieben habe und dann dachte ich so, 23, das ist ja...
Ja, du hast nicht Bier assoziiert oder Grappa oder so.
Nee.
Interessant.
Nee, aber das liegt wahrscheinlich dran, weil ich relativ wenig bis gar nicht Bier trinke.
Ja, aber ich meine, du hast so diese Alkoholaffinität, insofern ist es bemerkenswert.
Ich habe Alkoholaffinität? Das ist toll, dass ich heute noch ein bisschen was über mich erfahre.
Das wird die ganze Zeit passieren.
Da wir gerade beim Doktor waren, versuche nochmal wiederzugeben, was du akademisch gemacht hast vorher. Du hast mir geschrieben, du hast, Anna, das wusste ich nämlich gar nicht, an der FU Volkswirtschaft studiert. Hast du das zu Ende studiert?
Eigentlich schon, aber ich habe keine Diplomarbeit mehr geschrieben. Ich war schon nach dem Grundstudium sehr, angenervt. Und habe dann ziemlich spät, so kurz vor Ende des Studiums, entschlossen, dass ich das nicht weitermache. Auch gegen den Rat aller so. Und meine Eltern waren gar nicht begeistert.
Nee, sowas finden Eltern nicht so toll.
Aber niemand hat mir dazu geraten, niemand.
Du hast aber nicht zufällig auch bei, das hat mir nämlich letztens jemand erzählt, der auch Volkswirtschaft angefangen hat, du hast nicht zufällig auch bei Bernd Lucke irgendwie Vorlesungen besucht?
Nee.
Okay, weil es war letztens, haben wir gesagt, ja, ich habe damals auch bei dem irgendwie Vorlesungen gehabt.
Nee, ich hatte tatsächlich einen Marketing-Schwerpunkt im Hauptstudium. Damals ist es ja noch Hauptstudium. Also
Volkswirtschaft mit Marketing?
Wie man passt konnte das denn da, es gab sozusagen da so ein Forschungsbereich, der hat sich damit beschäftigt, wie Marketingstrategien sich auf Volkswirtschaften auswirken und so.
Aha, okay, also nicht Marketing im Sinne von, wie bringe ich was ans Produkt, sondern was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Marketing
sind. Und Werbewirtschaft, so ja. Aber mich hatte schon damals, also ich wusste eigentlich schon, als das Grundstudium fertig war, dass ich nicht weitermachen will. Das war aber ein längerer Prozess, mich dann da zu lösen. Ich glaube, ich bin so eine typische Wendebiografie. Als ich aus der Schule kam, da wusste ich, wie viele nicht so richtig mit den vielen Möglichkeiten was anzufangen. In dem Sinne von, was mache ich eigentlich jetzt mit meinem Leben? Oh Gott, ich kann überall hin. Also sogar nach New York, weil der so früher wie auf dem Mond war. Also, und ich habe auch viele in meiner damaligen Klasse und so andere Freunde, die nicht aus der Schule sind, beobachtet, wie die überall hingingen. Und ich fand es damals schwer, mich zu entscheiden, was eigentlich spannend ist im Leben, also was ich eigentlich machen will. Und ich glaube, der Beginn des Studiums hängt damit zusammen. Ich habe früh gewusst, dass ich nicht weitermachen will. Wegen der Menschen nicht, mit denen ich studiert habe, aber vor allen Dingen wegen der Inhalte nicht.
Aber Volkswirtschaft ist nicht, also ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit BWL, oder? Das ist schon ein anderer Schlagtyp Menschen.
Nein, im Grundstudium ist es sehr ähnlich.
Okay.
Und ist ein bisschen anderer Schlag Menschen und ist ein bisschen mehr Mathe.
Ja.
Aber ich fand nie eine Wissenschaft. Und wir hatten damals noch, das ist meistens abgeschafft, überall eigentlich, wir hatten noch so Methodenlehre und so. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Nee, was für Methoden lernt man da?
Na, wissenschaftliche Methoden, aber auch Methoden der Wissenschaft, die man gerade studiert.
Ja.
Und eigentlich habe ich nach dieser Methodenlehre gedacht, ja, schön, ist hier aber ja nicht. Also ich wusste eigentlich relativ früh, aber die hatten an der FU diese CEDAT damals, das war das Rechenzentrum.
Das gibt's immer noch.
Ja, das heißt ja. Jetzt noch anders.
Nee, ja.
Ja, ich glaube, das haben sie umbenannt.
Okay.
Ist auch egal. Ja. Na, wir hatten ja zwangsweise Computerkurse und dann habe ich eine Mailadresse da gekriegt und so. Da fing der spannende Teil an, also das war so ein bisschen meine Einstiegsdroge für vernetzte Welt.
Wann war das denn?
Ich würde sagen so, weiß ich jetzt ja nicht, ich würde sagen so, irgendwann in den 90ern halt, aber ich könnte jetzt kein Jahr, müsste ich nachgucken. Ja. Ich denke so.
Nee, so 90er, Mitte, 95 Ende.
Oder so, ja, ja okay. Würde ich mal so 95, 96 in dem Dreh.
Okay.
Ja.
Also als ich das gelesen habe, dass du Volkswirtschaft studiert hast, habe ich so.
Jetzt tritt es nicht so breit, mir ist es ein bisschen unangenehm.
Nö, das muss es überhaupt nicht sein. Also ich finde, man kann wirklich alles studieren erstmal. Die Frage ist ja, was man daraus macht.
Ja, sagt der Kuwi, wa?
Das sagt der Medienkulturwissenschaftler, ja. da habe ich aber schon drüber nachgedacht, inwiefern das dann doch natürlich auch beeinflusst, was du für Bücher schreibst. Also wenn du hast ja ein Buch geschrieben mit Frank Rieger über Zukunft der Arbeit. Das klingt für mich jetzt ein Thema, das ein Volkswirtschaftler schreiben kann.
Nee, das hat wirklich eine technische Brille. Das ist okay. Einfach, das hat sich sehr überlagert. Ich mag gern Technik. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man Basiszusammenhänge irgendwie in der Wirtschaft kennt oder sich dafür auch ein bisschen interessiert, aber das ist eine ganz klar technische Brille. Also das ist meine Sicht auf die Welt, das muss ich zugeben.
Also würdest du denn das Buch genauso schreiben, wenn du nicht VWL studiert hast?
Oh, ja.
Das, weißt du, das ist jetzt meine Frage.
Ich vermute schon.
Ja?
Ja, also A ist jetzt sehr lange her und ich habe mich bis auf jetzt, weiß ich nicht, Studium vor normalen Zeitungen oder so, nie mehr vertieft dafür interessiert. Und ich hatte ja eine gewisse Abneigung dagegen, sonst hätte ich ja nicht aufgehört damit. Okay. Aber kann schon sein, dass er einen ein bisschen prägt. Also selbst wenn man es nicht möchte, ist es ja so.
Also ich habe nur ein Studium, Kulturwissenschaft. Und ich merke, dass egal, was ich mache, ich ständig immer durch diese Brille gucke. Aber ich mochte es auch sehr. Mhm. Ich habe aber dort ein Seminar gehabt zur Soziologie. Boah, habe ich das gehasst. Ich glaube, da ging es mir so wie dir. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, das ist eine, ich mache jetzt so gerade Quotation Marks, eine Wissenschaft. Und ich war völlig entgeistert und ich überlege gerade, ob mich das beeinflusst.
Also, dass du Kuwi bist, merkt man in allem. Ich finde es aber durchaus angenehm. Also.
Genau, aber ich überlege gerade, ob mich sozial, aber das habe ich völlig abgelehnt irgendwie, obwohl ich da so ein dickes Buch durcharbeiten musste. Und so, das war, also deswegen kann man das wahrscheinlich schon ablehnen.
Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil natürlich, also Soziologie kann sehr unterschiedlich sein,
je nachdem. Ja, und ich will jetzt auch nicht meine Soziologie-Hörer bashen, das ist nicht meine Wissenschaft, sagen wir es mal einfach so. Natürlich ist es eine Wissenschaft und es ist auch vielmehr die zumindest mit Zahlen arbeitet, im Gegensatz zur Kulturwissenschaft, wo man ja nur so ein bisschen labert.
Auch nicht alle. Es gibt auch also Lehrstühle, die sehr wenig mit diesen Statistiken und so arbeiten.
Ja, mir fällt gerade ein, dass als meine Frau ihre Diplomarbeit gemacht hat, da war so Statistik mit drin. Da war ich von der Statistik, von der mathematischen Statistik, das fand ich cool. Also so SPSS und was es dann da so für Verfahren gibt, um zu überprüfen, ob Datensätze valide sind und so, das dachte ich so, das ist interessant. Ja, also das hat mir schon Spaß gemacht.
Irgendwie. Machst du Links auf die Webseite dazu?
Ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich keine Shownotes mehr mache und es gab eine Beschwerde. Ich habe zu Beschwerden es gab eine Beschwerde oder vielleicht sind es sogar zwei. Ich werde wenige Links raufmachen, aber nur wenige.
Na, wegen SPSS.
Ah, wegen SPSS. Ich kann es auf jeden Fall erklären. SPSS ist das Standard-Statistik-Tool, das an Universitäten gelehrt wird und benutzt wird. Es gibt auch freie Alternativen. Das muss man sich so vorstellen wie Excel in ganz doll kompliziert. So.
Naja.
Ja, schon. Es ist schon, also da Daten überhaupt reinzukriegen.
Viele Studenten werden damit gequält.
Genau, und müssen alle 50 Euro bezahlen, Strafgebühr oder irgendwie so. Ja, aber man kann natürlich auch damit eine Menge machen. Nach deinem nicht ganz abgeschlossenen Volkswirtschaftsstudium hast du an der HU studiert Informatik in Bildung und Gesellschaft.
Na, ich habe normale Informatikstudium
gemacht. Es war ein normales Informatikstudium. Genau, es gibt da diesen Lehrstuhl, der heißt HIG, so wird immer abgekürzt, ne?
Informatik in Bildung und Gesellschaft, aber den gibt es so nicht mehr, weil der Professor, das war Wolfgang Koi, ist mittlerweile emeritiert.
Okay, macht der gar nichts mehr?
Doch, der ist Emeritus und der ist an der HU in einem Exzellenzcluster.
Also da überschneiden sich auch ein bisschen unsere wissenschaftlichen Karrieren, klingt jetzt blöd, ich habe keine
Biografie.
Biografien, genau, das habe ich gesucht, weil Wolfgang Koi ein bisschen an der Grenze arbeitet, der ist ja Informatiker und beschäftigt sich eben mit den Auswirkungen der Informationstechnologie auf die Gesellschaft. Ich bin Kultur- und Medienwissenschaftler, wo man sich sozusagen von der anderen Seite nähert und sich dann die Informatik anguckt, weswegen mir im Studium auch öfters der Name Wolfgang Koi über den Weg gelaufen ist. So, also das waren sozusagen so ein bisschen die Berührung. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man Informatik studiert mit dem als Fokus? Also hast du wirklich so die klassischen, wir lernen jetzt Java, objektorientiert programmieren Sachen besucht?
Na, Grundstudium ist für alle Studenten, damals auch Grundstudium wird heute sozusagen so in ähnlicher Weise der Bachelor ist, Prinzip identisch, die einzige Wahl, die man hat, sind zwei Seminare waren es, glaube ich, also wo man einfach wählen kann, welche Bereiche. Ansonsten studieren und wählen sich im Grundstudium all dasselbe. Im Sinne von, man hat theoretische Informatik, was eben sehr stark mathelastig ist. Man hat ein bisschen technische Informatik und natürlich angewandte Informatik. Also dieser Dreiklang ist auch fast an allen Unis so.
Und war das von vornherein für dich eigentlich klar, dass das dein Fokus ist oder hat sich das während des Studiums entwickelt?
Ich glaube, es war ein bisschen Glück. Ich habe, wenn man erst im ersten Semester ist, aber schon weiß, wie Uni geht, weil ich hatte ja schon ein Studium sozusagen hinter mir beinahe jedenfalls. Habe ich erstmal geguckt, was ist jetzt die Pflicht, was muss ich also in den ersten Semestern machen und habe mir gleich im ersten Semester, was die meisten nicht machen, ein Seminar gesucht. Ich weiß, dass Seminare spannend sind, ich wollte ja ausprobieren und das war genau sozusagen mein später Doktorvater Wolfgang Koi, der hat ein Seminar gemacht zur Geschichte der Kryptographie. Und das war so ein bisschen mein Glück. So bin ich überhaupt in den Lehrstuhl geraten, wusste, dass es den gibt, fand es interessant und konnte dann alles also was ich wählen konnte im Studium, da machen. Und damals war halt, also es war relativ anspruchsvoll im Sinne, ich hatte damals halt überhaupt keine Ahnung, was Kryptographie ist. Also klar, mir war auch nicht klar, wie stark mathematisch sein würde, generell im Studium, aber natürlich auch für die Kryptographie, aber ich fand das sehr anregend.
So. Wann war denn die Überschneidung zum, also nicht, ja doch, die Überschneidung zum CCC? Also weil das klingt jetzt schon nach Themen, die schon sehr CCC-relevant sind, mit dem, womit du dich dort beschäftigst, in deinem Fokus, Kryptographie. Gab es zuerst sozusagen das in deinem Studium oder warst du da schon im CCC unterwegs?
Nee, ich bin überhaupt so eigentlich erst zum Club gekommen, denn wir mussten damals, das war üblich, das ist ja auch in allen anderen Studien eigentlich üblich, so Zwangsgruppen bilden. Bei den großen Vorlesungen, so theoretische Informatik und praktische Informatik, da musste man so Übungsgruppen bilden mit im Prinzip Fremden. Also man kannte sich ja nicht, war ja erstes Semester. Und einer aus meiner Gruppe, wir waren zu dritt, der hatte einen älteren Bruder, der war im CCC. Und so haben wir damals, war das auch nicht weit, also in Mitte halt.
Ist immer noch, ne?
Ja, aber die Informatik ist nicht mehr so, in Mitte, die ist ja jetzt in Adlershof. Mhm. Und dann war darüber gegangen und haben uns ein bisschen bei den Hausaufgaben helfen lassen. So war die Verbindung. Und natürlich habe ich auch im allerersten Semester gelernt, dass Informatik absolut politisch sein kann. Denn wir hatten ja Kryptographie. Und die Geschichte der Kryptographie ist natürlich irgendwie so voller Beispiele. Von der, sozusagen, ja, eigentlich von der Antike an. Aber auch bis zur Jetztzeit, also es war nicht nur Geschichte, es war sozusagen der gesamte Bereich bis ins Jetzt damals. Damals gerade, also PGP war noch relativ neu, irgendwie so diese Version 5.0 oder so. Also diese, eigentlich das Virus, dass Technik unfassbar politisch sein kann, habe ich da mitgekriegt. Mhm. Und im Prinzip lief der Club dann parallel. Ich habe aber eine Weile gebraucht, bis ich da länger hängen blieb. Am Anfang, ja, das war auch gerade so eine Umbruchzeit im Club, weil da war der Umzug. Also es gab da so einen Umzug, denn das Gebäude war saniert und ist der Club in der zwar derselben Adresse, aber ins Vorderhaus gezogen und dann wieder zurück. Also es war so eine Umzugssituation. Und eigentlich erst über die größeren Veranstaltungen, damals auch noch in Berlin, also in dem aus dem Kölnischen Park.
Ja.
Genau, die kennst du ja auch. Ne? Ja. Wir haben ja später mal abgeglichen, dass wir uns da hätten eventuell treffen können.
Haus am Kölnischen Park, da habe ich eine Erinnerung noch. Und zwar, also es war Chaos-Kongress, der im Frühjahr in Berlin war, Haus am Kölnischen Park. Und das habe ich bestimmt schon mehr im Podcast erzählt.
Und klein, sollte man auch dazu sagen. Relativ klein, ein paar hundert Leute.
Ja, in meiner Wahrnehmung war das damals riesig, muss ich sagen. So, ich weiß, fand damals schon einen großen Kongress. Jedenfalls bin ich runter ins Hack Center und bin aus Versehen an den Lichtschalter gekommen. Und der Lichtschalter ging an und es ist jetzt wirklich nicht übertrieben, es klang wie im Vampir-Zombie-Film, wenn das Licht angeht. Und es war wirklich so, so ein ganz krasses Geräusch, weil es so richtig so ein Neon-Flaggscheinwerfer da unten anging. Und da unten saßen halt die ganzen Nerds so im Dunkeln und die Lampen leuchteten.
Man muss natürlich mal sagen, was ein Hackcenter ist für Leute, die nur.
Also genau, ein Hackcenter ist auf den Kongressen ein großer Raum, in dem viele Leute mit ihren Rechnern sitzen, meistens Projekte machen oder auch einfach nur spielen. Also man muss sich einfach vorstellen, so wie das so ein bisschen so im Klischee, in der Klischee-Doku, wir zeigen euch mal Computerleute. Ich finde, das Lustige ist da, das ist so einer der wenigen Momente, wo so Realität und Klischee sich optisch ähneln, weil da wirklich ganz viele Leute mit ihren Rechnern sitzen und so in dieser Laptop-Körperhaltung.
Aber nicht nur optisch, auch olfaktorisch.
Es entspricht wirklich allen Klischees, ja. Also das, manchmal stellt man sich die Frage, was zuerst da war, das Klischee oder das echte. Jedenfalls, das sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Also
es war früher aber auch noch irgendwie strikter. Also während heute, also im Hackcenter gehen heute Leute ein und aus. Früher war das noch finster und da ging auch nicht jeder rein, so um mal zu gucken.
Ich habe gerade das Gefühl, so einen leicht vorwurfsvollen Blick zu bekommen.
Nee, also ne, ja. Ist ja auch so eine Form der.
Früher waren da auch mehr Warnschilder dran. Also, also es gab früher auf den Kongressen, das hat sich halt verändert, wir haben eine interessante Arbeit über Warnschilder auf dem Kongress. Früher gab es sehr viele, sehr strikte Warnhinweise, auch was Fotoaufnahmen anging.
Alle möglichen Hinweise vor allen Dingen, aber Fotos und
Filme. Genau, ne? Also Fotos war schon wirklich da, no way. Und da wusste man damals auch, wenn man das tut, dass es nicht cool ist. Also, dass man da, also dir wurde signalisiert, also von den Schildern, wenn du das tust, dann kriegst du echt Ärger.
Dafür so. konnte man rausfliegen.
Genau. Das hat sich geändert, weil die Schilder gibt's noch so ein bisschen, aber die wirken nicht mehr so wie damals. Ne? Also da habe ich so das Gefühl, dass da so ein bisschen so dieser, alle haben jetzt eine Handykamera, Wandel. Und es ist auch eine offenere Veranstaltung als früher. Ich meine, das ist, weiß nicht, wie viel Prozent Journalisten teilweise jetzt auf diesen Kongressen rumlaufen. Das hat sich damit gewandelt.
Es hat sich auf jeden Fall gewandelt, aber es hat sich, glaube ich, nicht gewandelt in Bezug auf diese großen typischen Fernsehkameras, vor allem die mit Licht.
Ja.
Da ist teilweise heute noch echt aggressive Gegenwehr so. Und es gibt auch heute so Vorfälle, wo man merkt, dass es gibt so Ecken im Hackcenter, die das nicht dulden und das auch enforcen sozusagen. Aber im Schnitt hast du natürlich recht, vor allen Dingen aber auch außerhalb des Hackcenters. Früher war das durchaus auf dem ganzen Kongress ein Problem, es war eine richtige kollektive Abwehr und heute ist es eigentlich beschränkt auf gewisse Zonen.
Ja.
Und ich glaube, die Hacker-Community hat sich letztlich auch daran gewöhnt, dass eine große Menge Journalisten, Dokumentarfilmer, Blogger, Podcaster unter ihnen sind. Also es ist eben auch ein Gewöhnungsprozess. Außerdem ist es natürlich nicht mehr anrüchig. Ich habe das halt früher in der Uni nicht sagen dürfen oder ich habe es mir nicht getraut zu sagen.
Was hast du dich nicht getraut zu sagen?
Na, dass ich im Club bin und Mitglied und so.
Ach so, ja. Ja, okay, ich verstehe. Du meinst also, vor 10 Jahren war das sozusagen, du bist in dieser Hackervereinigung und jetzt hat das, ja, okay. Das.
Wir hatten eine lustige Szene, Wolfgang Koi und ich, weil in einer Prüfungssituation, eine mündliche Prüfung, fragte er mich plötzlich nach dem Club. Also ich war früher, er hatte große Angst eigentlich vor Prüfungen, also ich war immer sehr aufgeregt. Ich kann eigentlich ganz gut mündliche Prüfungen, aber deshalb kann man ja trotzdem Angst davor haben. Und ich dachte, meine Güte, jetzt fragt er mich nach dem Club, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Oh Mist, oh, jetzt wird er mir bestimmt Fragen nach Ethik stellen oder weiß ich nicht. Ja. Und ich habe schon so rumgeeiert, dachte, oh, diese Prüfung, die kannst du jetzt echt mal abhaken. Und da meinte naja, warum ich so rumeiere? Also, sag doch mal. Naja, sag ich so zu ihm, haben sie wahrscheinlich schon gehört und so. Und ja, ich bin da Mitglied und auch aktiv. Und dann meinte er, ja, ich auch. Boah, und ich war so erleichtert. Also das war, oh, da fiel mir so ein großer Stein vom Herzen. Aber es war halt eigentlich nichts, was man außerhalb irgendwie sagte. Während wir heute eher, also man muss halt gucken, dass natürlich damit Werbung machen, dass sie irgendwie auch Clubmitglied sind. Das hat sich total einmal gedreht.
Ja. Ja, also die Presseberichterstattung ist ja auch, hat ja einen absolut positiven Grundtenor. Also
absolut positiv nicht.
Also na, prinzipiell ist es positiv. Wir gehen, also ich habe das Gefühl, Journalisten fahren zum Kongress, weil sie darauf hoffen, interessante Themen zu finden und nicht, weil sie darauf hoffen, Bällebadbilder von Nerds mit Pizza auf dem Gesicht, die sich auf Politiker-Webseiten hacken. Das gibt's auch. Das ist
eine deutsche Sicht. Also man muss ja mal denken, dass mittlerweile internationale Presse da kommt und das ist so ein bisschen eine typische deutsche oder deutschsprachige Hackerbild. Das ändert sich ganz schnell.
Was ist das deutschsprachige?
Das ist positiver konnotiert.
Okay.
Und sofern das britisch, fängt schon bei britischer Presse an, aber Übersee, Asien, wir haben jetzt Südamerika, da ist das ganz anders.
Okay.
Also die fragen immer so, wie oft da die Polizei kommt und also die haben ein anderes Bild.
Aber wie ist denn, du kennst ja auch die amerikanischen Hackerkonferenzen bestimmt, die haben ja auch größere Konferenzen, ne?
Ja,
genau.
Also größere jetzt in Zahlen oder?
Ja, in Zahlen und auch in Aufmerksamkeit. Also gerade war ja die
DEFCON, Black Hat.
Ja, und die HopeX, was ja, glaube ich, eine wirklich große Konferenz ist, oder?
Die ist etwas kleiner als der Kongress, aber
Tatsache, okay, ich dachte, das ist die größere.
In New York fällt sie halt nicht so richtig doll auf, weil, ach Gott, da gibt es viele große Konferenzen. New York ist eben riesengroß.
Klar, aber also ich meine, es ist auf jeden Fall trotzdem eine große Konferenz mit vielen Teilnehmern, also vergleichbar. Wie ist denn da das? Ist es da anders mit dem Presseecho?
Ja, ist natürlich deutlich negativer, wo sich auch über die Jahre geändert hat, aber deutlich negativer. Also diese Konnotation mit Hacker sind irgendwie Kriminelle ist viel stärker. Natürlich ist der Verfolgungsdruck, also seitens sozusagen der Staatsmacht sowieso höher, aber das ist auch eine eigene Wahrnehmung der Community, die so ein bisschen auch ihr Image pflegt als im Graubereich.
Ja.
Arbeitende.
Ja, das, also was ich wahrnehme von der Berichterstattung, dass dort auch oft, also ich habe das Gefühl, stärker noch als auf den deutschen Hacker-Konferenzen, dann Sicherheitslücken erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nee? Nö, die haben auch ein unglaublich breites Spektrum. Die haben mehr Rücknahme von Vorträgen, die dann nicht stattfinden, weil natürlich da auf die Rechtslage krass. Ja. Warst du mal da?
Nee, leider. Ich hatte wirklich kurz überlegt, ob ich zum
X
fahre. Ich habe Familie.
Ja, und die nimmst du mit?
Ja, oh Gott, jetzt, wenn meine Frau das hört, dann jetzt nagelt sie mich drauf fest. Also ich will schon mal gerne mal einmal dort auf einer Konferenz gewesen sein, um das mal zu sehen, wie das anders läuft da. Ja. Wobei ich nicht weiß, welche. Es gibt ja mehrere dort.
Nimm die Hope.
Aber die ist ja nur alle 4 Jahre, oder? Ist die nicht?
Nein.
Die passiert aber nicht jedes Jahr.
Doch.
Wirklich?
Natürlich.
Okay, ich dachte, dass die irgendwie ein Intervall hat. Dann ist die nächste Jahr die Hope 11.
Nee, die ist deshalb interessant, weil eine Black Hat DevCon Vergleich nimmst, wäre es natürlich deutlich kommerzieller.
Die Hope? Nee, die anderen sind kommerzieller.
Genau. Und die Hope hat eher so ein bisschen diese, da kommt auch eine Community zusammen und nicht so stark eine Recruiting- Veranstaltung.
Ist ein bisschen schade, dass sie nicht an der Westküste ist, weil ich halt unglaublich gerne endlich in dieses Computer History Museum möchte, in L.A. Ich weiß nicht, ob du das schon besucht hast?
Ich war da nicht, aber wenn du an der sozusagen anderen Seite von Amerika bist, kannst du ja National Cryptologic Museum besuchen.
Wo ist das?
Das ist direkt bei der NSA, aber frei zugänglich, mach mal. Ist viel interessanter.
Ja,
nimm dir einen kompletten Tag.
Ja, das glaube ich. Ja.
Das ist großartig.
Da gibt es auch, gibt's nicht von der NSA gibt es auch so ein Kryptorätsel, das immer noch nicht geknackt wurde. Kennst du das irgendwie? Da ist, steht irgendwie so in so einer Skulptur oder so steht da irgendwie so ein verschlüsselter Text und ich
sag ja, fahr mal hin.
Okay.
Nee, aber das ist nicht an diesem Museum, das ist Quatsch. Ja, also.
Ja, wenn ich das knacke, ne, dann.
Ja, was?
Na, dann rum, endlich.
Ah ja. Ist das heute noch rum, wenn man für die NSA Rätsel knackt?
Wenn man ein Rätsel der NSA, ja, das ist eine gute Frage.
Aber man, da hat man ja dann schon Dreck abstecken?
ich sehe, wir nähern uns ja langsam den eigentlichen Themen. genau, ich kann ja noch mal kurz erzählen, wie wir uns sozusagen kennengelernt haben. Wir haben beide dasselbe Doktorandenkolloquium besucht, wo ich so ein bisschen hinvermittelt wurde, weil ich eigentlich ja in Weimar promoviere über die Geschichte der Entwicklungsumgebung. Ich habe auch schon wirklich angefangen zu schreiben, das muss ich jetzt noch kurz Constanze mitteilen.
Das weiß ich doch.
Seit vielen, vielen Jahren. Und ein bisschen ist das, also es ist nicht ganz so einfach bei mir, weil ich halt Kulturwissenschaftler bin, aber über Informatikgeschichte schreibe. Da steht
und immer ein so, Nerd.
Ich bin ein Nerd?
Natürlich.
Ich ein Nerd bin und deswegen wird man immer so ein bisschen, also es gibt wenige Wissenschaftler, mit denen ich sozusagen das bearbeiten kann. Und deswegen wurde ich zu euch sozusagen, sage ich mal,
geschickt. Wie eine Entschuldigung?
Nee, gar nicht. Nee, ich will das nur erzählen, weil es ja ein bisschen komisch ist, wenn du von Weimar nach Berlin und dort ein Doktorandenkolloquium besuchst. Weil das war für mich auch schon fremd. Ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, dass ich da war, da habe ich einen Text vorgelesen. Und zwar hatte ich 2 Tage vorher war ich auf einer Tagung in Weimar, einer Doktorandentagung, und da habe ich einen Text präsentiert über Emulation. Und der Text wurde dort also wirklich positiv aufgenommen. Ja, es war so, war wirklich so wow. Und danach noch und auch Professoren, die dann sagen, wirklich toll, interessante Gedanken. Diesen Text habe ich bei euch, ich sage jetzt mal bei euch, im Kolloquium vorgestellt und habe also wirklich so dermaßen entgeisterte Gesichter geblickt. Und ich weiß noch, du saßt kopfschüttelnd da. Das hat sich sehr, sehr eingeprägt. Es ging nämlich auch ein bisschen um Kryptographie. Und ich dachte so, was? Und dann ist mir aber in dem Moment ist mir halt wirklich aufgefallen, dieser Unterschied der wissenschaftlichen Disziplinen, das war halt einfach spannend, weil natürlich, das fing schon sprachlich damit an und wie das stilistisch formuliert war und die Gedankensprünge, die man sich dann erlaubt und die bei einer anderen Wissenschaft so nicht zulässig sind. Und ich habe halt einfach einen disziplinfremden, völlig fremden Text vorgetragen, hat einfach nicht funktioniert. War für mich spannend. Also halt vorher mit dieser Erfahrung so super Gedanken. Und
jetzt musst du schon aber den Hörern klar machen, in welcher Form du da kritisiert worden bist von den Informatikern.
Ich bin kritisiert worden mit. Hä? Das war eigentlich die. Also, es war. ich wurde danach mich viel unterhalten und ich habe neben dem Text, den ich vorgestellt habe, dann noch kurz vorgestellt, worüber ich promoviere. Und die Kritik danach war, boah, das ist ja ein super Promotionsthema, aber den Text vorher, das kannst du nicht machen.
Nee, die Wahrheit ist doch, du wurdest für zwei Dinge kritisiert. Und eine ist, dass du deinen kulturwissenschaftlichen, ich will jetzt mal, Approach. Also,
Impetus.
Nicht Impetus.
Okay.
Nein, was du eigentlich als Fragestellung hast, überhaupt nicht dargestellt hast. Mhm. Weswegen sozusagen die Informatiker erstmal ein Dreiviertel der Zeit parsen mussten, was will der eigentlich? Und das muss man natürlich tun, wenn man mit Leuten macht, die keine Kuvis sind.
Ja.
Und das Zweite ist, du bist für mehrere technische Details da hart angegangen worden.
Ja. Genau, also es ging um Emulatoren und dann kommen natürlich von den Informatikern, sagen wir mal.
Das ist doch wie Linux und Windows sozusagen.
Genau. Für mich war es aber eine wichtige Erfahrung. Also das Schöne an Doktorandenkolloquien ist, dass man erstmal, muss man meistens einstecken, so wenn man Dinge vorträgt, aber das bringt er natürlich weiter. Und ich wusste dann nachdem ich das so verkraftet hatte, sozusagen, na doch, das war für mich schon so, das war halt so überraschend, ja, weil ich dachte eigentlich, ich präsentiere euch den Text, den findet ihr gut und danach präsentiere ich euch meine Doktorarbeit und dann sagt er so, ja, und das war aber genau andersrum und das war halt so überraschend. Aber danach hatte ich, glaube ich, dann auch einen ganz guten, danach wusste ich irgendwie, okay, ich rede jetzt mit Informatikern und deswegen muss ich eben die Sachen auch anders präsentieren. Und dort hast du auch deine Doktorarbeit vorgestellt, beziehungsweise hast du Teile davon präsentiert. Also
ich glaube, du warst ja gar nicht da, da warst du auch so geschwänzt.
Es gab ja auch Doktorandenkolloquium hier außerhalb von Berlin und da hast du auch Dinge präsentiert.
Ja, da war ich aber fast fertig.
Genau, aber ich habe von dir halt ich glaube zwei Vorträge auf jeden Fall gesehen. Genau.
Nee, ich glaube, ich habe einfach was artfremd mit vorgetragen, weil.
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ging es in deiner Doktorarbeit um Wahlcomputer. Genau, du hast über Wahlcomputer.
Na und Online-Wahlsysteme.
Wahlcomputer und Online-Wahlsysteme. Das jedenfalls die akademische Überkreuzung. In den Raucherpausen, in denen ich nicht geraucht habe, ging es dann immer kurz um Datenschutz. Kleine Datenschutzdebatten in der Raucherpause.
Ich weiß gar nicht, ob das war aber noch vor der Spackerie.
Du hast mich das.
Etwa unmittelbar danach.
Genau, du hast
im Frühjahr nach diesem.
Ich wurde mit dir das erste Mal angesprochen als Tag Mr. Post-Privacy. Das war so.
Ach, echt?
Ja, genau. Ich, war,
woher wusste ich denn das?
Aus dem Internet?
Das ist jetzt aber immer die Antwort, aber ja, woher genau wusste ich
keine
das?
Keine Ahnung.
Ich weiß es jetzt auch nicht. Ach echt? Ja, ich gehe halt offensiv auf die Menschen zu.
Genau, es war, ja, da war gleich alles gesagt.
Komisch, ne, dass wir uns nicht gleich unsympathisch waren.
Nee, aber ich glaube, und das ist was Wichtiges, ich glaube, es lag auch an diesem akademischen Setting, das ja, also jetzt neben der persönlichen Komponente, weil für mich ist akademisch Reden halt wirklich diskutieren über Themen. Und zwar
vor allen Dingen argumentativ bleiben.
Genau, argumentativ und kontrovers und auch mit verschiedenen Meinungen auseinandergehen, aber danach zumindest nochmal so drüber nachdenken, was der andere gesagt hat. So.
Ich glaube, das machst du häufig im Leben so, außer an deinem Blog.
Mein Blog, da kommen wir auch nochmal drauf. Mir wird nämlich von Konstanz immer vorgeworfen, ich würde sehr, sehr destruktiv schreiben. Wir werfen ja mir auch noch andere Leute vor. Dann kann ich ja mal so eine.
Ja, wir können mal eine Liste machen.
Genau, eine Liste machen, in der du da stehst. Siehst du, jetzt hast du mich wunderbar aus dem Konzept gebracht. Nein, das ist schon in Ordnung. Blog, genau, akademische Diskussion. Das war das Thema. Du hast über Wahlcomputer und Online-Wahlsysteme promoviert. Ich habe auch deine Verteidigung mir angeguckt.
Ach echt?
Natürlich.
Ach ja, natürlich, wir haben ja so noch ein bisschen gefeiert. Ja, stimmt,
genau.
Natürlich.
Ich war auch bei deiner.
Es war so unglaublich voll, dass ich manchmal gar nicht weiß, wer da war.
Ja, es war voll. Genau. Ich habe auch deine Eltern da gesehen.
Ja.
Für mich war das interessant. Die Verteidigung, also inhaltlich, weil die wurde, nachdem du das präsentiert hast, und ich muss wirklich sagen, dass ich akademisch so, also sozusagen aus so einer wissenschaftlichen Perspektive dachte, das ist echt eine runde Arbeit. So, also weil ich weiß ja, was so für Ansprüche an Doktorarbeiten gestellt werden. Und was also präsentiert wurde, das war schon einfach wirklich fundiert umwissend. Und also das hat man auch so gemerkt am Feedback der Fragen, die kamen. So, da sitzt jetzt die Expertin zu dem Thema.
Hast du die auch mal gelesen?
Nee, ich habe die nicht gelesen.
Okay. Nee. Also jetzt nur von dem Vortrag.
Genau.
Dankeschön, das ist aber ein sehr netter Kompliment.
Nee, also es war wirklich, du wurdest ja auch wirklich äußerst gut bewertet, sozusagen bestmöglich mit Cum Laude. Und das habe ich auch verstanden. Nicht Cum Laude?
Summa Cum Laude.
Summa, entschuldige, Summa, gibt es einen Unterschied zwischen Cum Laude?
Ja, aber natürlich.
Oh, das wusste ich nicht. Summa Cum Laude. Und ich habe das verstanden, weil das einfach, das ist halt einfach, da ging nichts mehr, so, um das Thema.
Echt?
Ja, ganz wow. Ehrlich.
So. Oh Mann, jetzt bin ich aber, glaube ich, der Rot.
Du hast eine Sache da gesagt und die fand ich sehr spannend. Und zwar wurdest du gefragt, was denn jetzt deine Einschätzung ist, kann man jetzt Online-Wahlen machen oder nicht? Und da hast du, ich versuche es jetzt mit einigen Worten wiedergegeben, gesagt, ja, aber es gibt eben verschiedene Kriterien an Wahlen. Und eins davon ist, dass Wahlen geheim sein sollen. Und Online-Wahlen sind manipulationsfrei möglich, wenn man darauf verzichtet, dass sie geheim sind. So. Und das ist das richtig erstmal, habe ich wiedergegeben?
Ja, das ist jetzt eine verkürzte Darstellung. Ja. Ich glaube, was ich vor allen Dingen sagen wollte, war, wenn man das machen will und nicht auf andere Grundsätze, also verfassungsrechtliche Grundsätze verzichten will, wird man auf die Geheimheit verzichten müssen. Mhm. Das ist eigentlich das Argument, was ich bringen wollte.
Genau, also auch nicht falsch, es war jetzt kein Plädoyer dafür, auf die Geheimhaltung zu verzichten, sondern du hast sozusagen gesagt, unter welchen Voraussetzungen ist das nach deiner Einschätzung der Systeme, die du gesehen hast und dem, was du daraus ableitest, überhaupt möglich, solche Systeme zu verwenden. Das fand ich spannend, weil das natürlich so ein bisschen, sagen wir mal so, in meiner Interessenslage wieder so Post-Privacy und so geht. Ne? Also sozusagen zu sagen, okay, wir könnten mit solchen Systemen arbeiten, wenn wir halt auf die Geheimhaltung verzichten. So. Weil die Systeme an sich ja auch Dinge versprechen, die man halt ohne Online-Wahlensysteme nicht gut hinkriegt. So.
Das hatte ich aber ja, für kein Post-Privacy-Problem eigentlich. Weil diese Art, das ist ja nicht, also da geht es ja eher um Geheimnis. Mhm. Und nicht unbedingt um eine Privatsphäre. Das ist ja eher, also man könnte es schon als zivilisatorischen Fortschritt bezeichnen, wenn man die Angst, die sich ja mit diesem Wahlgeheimnis verbindet, nämlich, dass einen jemand erpressen könnte oder dass man bestochen werden könnte, wenn man diese Problematik nicht mehr hätte. Das ist nicht unbedingt ein Privatheitsproblem, weil ein Geheimnis ist ja nicht, also muss ja nicht unbedingt, nun könnte man sagen, ja, die Wahlentscheidung ist bestimmt eine private Entscheidung, aber so sehen wir das jetzt. Mhm. Also so, also ich finde, das ist nicht unbedingt ein Post-Privacy-Problem.
Okay,
das ist eine andere Ebene
okay, von, weißt du? Ich habe es darunter, sagen wir mal,
echt?
Für mich gelabelt.
Interessant.
Ich habe mich jetzt in den letzten Wahlen immer wieder damit befasst. Jetzt bei der letzten Wahl, was war denn das letzte? Europawahl?
Ne, wir hatten nur noch hier die BN-Landtagswahlen gerade.
Ich meine jetzt, an der ich teilgenommen habe, wirklich.
Ach so.
Genau. An der letzten Landtagswahl habe ich willentlich das Wahlgeheimnis gebrochen, indem ich meinen Wahlzettel fotografiert habe und ins Internet gestellt, was ich nicht darf. Also das ist, soweit ja. Ich finde, okay, du kannst mir das bestätigen, was ich nicht darf. Und meine Tochter nehme ich immer mit zum
Wählen. Du müsstest immer den Leuten sagen, wie alt sie ist.
Ja, genau. Ich musste dann die Frage beantworten, wie alt sie ist und ob sie schon schreiben kann. So. Ich habe dann nochmal nachgefragt, warum das relevant ist, dass jetzt meine Tochter sozusagen nicht weiß, weil es so eine Erklärung, meine Tochter ja als Spionin sozusagen verwendet werden könnte, um mich erpressbar zu machen, was das Wahlgeheimnis angeht. Es fällt mir schwer, das irgendwie in Wort zu fassen, aber ich war wirklich, ich verstehe das erstmal, woher dieser Gedanke kommt. Ne? Also zu sagen, wir wollen keine erpressbaren Wahlgeheimnisse. Und zum Beispiel bei diesem Foto eben geht es gar nicht so sehr um die Erpressung, sondern auch keine kaufbaren Stimmen, damit ich nicht so, guck mal, hier ist mein Wahlzettel. Nichtsdestotrotz war ich oder bin ich halt dann in dieser Position, und du hast es eben schon so angerissen, und ich sage, das ist aber echt nicht das, wo ich leben will. So, also das ist nicht.
Es sind ja zwei Sachen. Die Leute, die dich im Wahllokal anlabern, deswegen folgen ja sozusagen nur den Regeln.
Das ist klar.
Die kriegen ja so eine Schulung. Ja. Na, sonst, sie haben das Problem, wenn du das einwirfst, dann haben sie halt ein Problem, weil sie können es ja aus der Urne nicht wieder rausholen.
Ja.
Und wenn du das dokumentiert hast, weil das ein Rechtsbruch
ist. Das haben sie nicht gesehen.
Nee, aber.
Ja.
Im Prinzip ist deine Stimme jetzt nicht mehr gültig.
Ja.
Also, aber du kannst sie ja aus der Wahlurne, deswegen haben die halt Regeln.
Ja.
Aber hinter dem größeren Konzept liegt ja mehr.
Ja.
Also, weil wenn du dich nachher hinstellst, weiß ich nicht, ins Radio oder so und vielen Leuten erzählst, ich habe die Sozen gewählt oder so, dann ist es ja was anderes, als wenn du das belegen kannst, was du ja damit gemacht hast.
Mhm.
Also es sind jetzt hier verschiedene Dinge. Was, man kann ja, man darf ja sagen, was man gewählt hat.
Man darf lügen sozusagen. Oder
man, also, man darf auch die Wahrheit sagen, genau, aber wenn du belegen kannst, ist halt die Frage der Erpressbarkeit sofort da. Das ist natürlich eine historische Sache. Ja. Schlicht, weil man ja weiß, wo das herkommt. Weißt du?
Genau, das ist halt eine, also das ist natürlich so die Überlegung, bei der ich meine, ja, das ist eine historische Sache und ich stelle mir natürlich einfach die Frage, bei historischen Sachen muss man sich natürlich fragen, ist die noch zeitgemäß?
Na, du diskutierst jetzt aber schon für uns, also für Wahlrecht und nicht für Wahlpflichtstaaten. Ich glaube, bei Pflichtstaaten stellt sich es noch anders dar.
Ich rede über uns.
Ja, nee, ich meine nur, weil ich glaube, wenn alle Leute hingehen müssen und aber ein Großteil sowieso kein Interesse hat daran, aber muss, weil eine Pflicht ist, ist die Problemlage, glaube ich, anders.
Völlig anders,
ja. Aber wir haben ja ein Wahlrecht. Ja, da kann man natürlich drüber reden. Die Frage ist dann letztlich, glaubst du, dass man, wenn man das Wahlgeheimnis fallen ließ, einen signifikanten Anteil der Bevölkerung hätte, die sich die Stimme abkaufen lässt? Oder aber...
Glaubst du das? Hältst du das für möglich? Also ich frage mich dann, ob das skaliert wirklich. Also wie viel Geld müsste man da investieren, um überhaupt einen signifikanten Stimmenanteil zu kaufen? Das ist wirklich eine Frage jetzt. Das ist jetzt kein, das geht nicht.
Naja, bei der Europawahl ist ja verhältnismäßig wenig, weil ja, wie gesagt, da ist ja die 5% oder nicht.
Ja.
Und natürlich, aber wenn es um wirklich wichtige Wahlen geht, wo zum Beispiel, also wir können es ja für die letzte Bundestagswahl mal nehmen, da waren ja nun gleich zwei Parteien, die extrem knapp nicht drin waren. Mhm. Das ist natürlich eine Summe von, sagen wir mal, 1 Million, die du investierst, eine kleine Investitur, wenn du dafür sozusagen eine Legislaturperiode im Bundestag sitzt. Um möglicherweise auch noch sozusagen zu einer Regierungskoalition gehörst. Da ist das relativ wenig Geld.
Ja.
Aber für zum Beispiel eine kleine Partei, also wo es nur vielleicht um die Wahlkampfkostenrückerstattung geht, puh, da wäre die Summe nicht hoch. Die Frage ist, was würde ein Mensch nehmen für seine Stimme? Also welche Menschen würden sozusagen welche Summen abmachen?
Ja.
Also man, das ist ja letztlich eine ökonomische Rechnung, nicht wahr? Also genau, für die Bundestagswahl, also was jetzt zum Beispiel die FDP betrifft, die als wirtschaftlich verdammt potent für eine kleine Partei gilt, oder für die AfD, würde sich die Investition in einen kleinen Teil schon lohnen.
Und glaubst du, man kann das in so einem, also das ist jetzt ja nur so, so rumgeredet, glaubst du, man kriegt das auch vernünftig organisiert, um einen relevanten Stimmenanteil zu kaufen, ohne dass es auffliegt?
Meinst du, weil die Wahlbeteiligung leicht steigen würde,
ja? Nee, na, weil du auch einfach, du musst ja mehr als 500 Leute dazu bewegen, irgendwie für dich zu stimmen und das auch noch nachweisbar. Das ist ja wirklich auch ein logistischer Aufwand.
Naja, wieso? Also irgendwie ein Mobiltelefon, so wie du, den hat heute jeder.
Ja, du kannst ja, ganz ehrlich, du kannst ja dir kannst Wahlbriefding anfordern und dann nochmal hingehen und sagen, habe ich verloren. Ja, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass du
kannst
das
natürlich machen, aber also okay, das ist jetzt aber schon wieder interessant, dass das jetzt dasselbe Argument ist wie bei Wahlcomputern, nämlich nach den Wahlen hier in Deutschland mit den Wahlcomputern kamen ja auch immer diese Wahlleiter, Landeswahlleiter, und da haben wir gesagt, naja, gucken Sie sich doch die Zahlen an, das ist doch gar nichts auffällig. Also als Nachweis dafür, dass die Wahlcomputer nicht manipuliert sind. Das fand ich, also das ist dasselbe Argument, interessanterweise. Also ich glaube, du musst verhältnismäßig wenig kaufen, wenn du intelligent kaufst. Zumal bei der großen Menge an Leuten, die nicht wählen gehen und die sicherlich eher noch ein paar Kröten nehmen dafür, dass sie da einfach hingehen.
Also ich habe das ja bei den Piraten gab es mal so Gates, das war in Leipzig, glaube ich, wo so ganz komisch zu Aufstellungsversammlungen plötzlich Busse angekarrt wurden und Mitglieder noch eintraten oder kurz vorher eingetreten sind. Das sind aber natürlich ein bisschen andere Zahlen auch als bei einer Bundestagswahl. Also prinzipiell, klar, kann man Wahlen beeinflussen.
Na, vor allen Dingen, wir haben ja so ein paar, muss man überlegen, in unserem Wahlrecht haben wir so ein paar Sachen, die wirklich mit relativ wenig Stimmen eine große Veränderung bewirken können. Das eine sind Direktmandate, das andere sind Hürden im Prinzip von Prozenthürden. Mhm. Also da hast du ja so eine, wo vielleicht, weiß ich nicht, 80.000 Stimmen oder 8.000 und nicht irgendwie ein paar Millionen Unterschied machen. Mhm. Also da gibt es ja so ein paar, und bei der Europawahl natürlich noch anders, weil wenn diese 5%-Hürde wegfällt.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, ja, es ist vor allen Dingen ein gesellschaftliches Thema halt natürlich, ob man geheim wählen kann oder nicht. Aber es ist anscheinend auch, also das klingt jetzt für mich, als würdest du es auch für unlösbar halten, das Problem offen zu wählen und das Ganze nicht kaufbar zu machen.
Ja, das ist, also ich würde es im Jetzt-Zustand nicht für lösbar halten. Mhm. Würde ich nicht. Natürlich gibt es technisch ein paar Lösungen, nämlich also die Idee, die ist auch technisch in mehreren Konzepten schon umgesetzt, dass man die eigene Stimme überprüfen kann, wo ja wieder dasselbe Problem aufkommt. Ja? Also man baut ein technisches System so, dass man nachprüfen kann, ob die eigene Stimme und auch sozusagen, was man gewählt hat, später nachprüfbar ist. Also es ist wirklich eine, quasi eine elektronische Urne landete. Ich glaube, unter den derzeitigen Bedingungen halte ich es nicht für
Was meinst du jetzt mit unter den derzeitigen Bedingungen?
Na, gesellschaftlichen Bedingungen. Ja. Also das würde natürlich für alle Zeiten ausschließen, auf keinen Fall. Okay. Also meine Gesellschaften ändern sich. Aber derzeit, die Summe ist niedrig. Bei uns ist eine Wahl, also so wie sie aufgebaut ist, parlamentarisch quasi. Ja. Da ist eine Menge Macht und Geld drin. Das würde Akteure geben, die
für. Also meinst du das? Okay, du meinst von den Umständen. Wahlimplikationen, wie viel Macht bekommt durch eine Wahl. Okay.
Auch, weil Deutschland ja in Europa noch ein unglaublicher Machtfaktor ist, ja.
Würdest du denn offen sagen, was du willst?
Naja, ja, also privat würde ich offen sagen, klar.
Ist das hier privat?
Ich bin nicht ganz privat. Der CCC sich natürlich parteipolitisch sehr, okay. oder es ist ein, es ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass er das ist. Weswegen ich nicht, also ich habe es jetzt Leuten, die ich privat kenne, schon gesagt. Also das ist, glaube ich, auch nicht so furchtbar überraschend. Also ja, aber ich würde es nicht öffentlich sagen, weil ich natürlich nicht möchte, dass sozusagen ich dann in diesem Ehrenamt den Vorwurf kriege, du bist nah.
Ja. Piratennah, wir wissen, wir haben sie jetzt alle rausgehört.
Was? Piraten? Der Blick. Jetzt müssen wir jetzt den Leuten sagen, die den Podcast hören, wir sind 2014,
ja.
Und zwar sozusagen Ende des Sommers, also quasi kurz vor Oktoberbeginn.
Ja.
Und das ist sozusagen der Zeitpunkt, der später, wenn wir jetzt einen Hörer haben, der 2022 diesen Podcast hört, wurde also die große Austrittswelle und im Prinzip Ende der Piraten gerade passiert. Das müssen wir erklären.
Ja.
Haben wir jetzt erklärt.
Das ist schön, dass du jetzt wirklich, ich kann dich jetzt zitieren, dass Konstanze Kurz gesagt hat, das Ende der Piraten.
Ich musste leider konstatieren, trotzdem ich natürlich weiß, dass zum einen, klar, die Europaparlamentarierin wird bleiben und die beiden aus der aktiven Landesverbände, die ich so wahrnehme. Es ist auch für mich nicht so leicht eigentlich, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mal ein Stück dazu im Spiegel geschrieben.
Ich weiß, das kenne ich.
Ja, wo ich auch wirklich, also ich meine, da sind ja auch meine Hoffnungen drin.
Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so alt, ne? Das ist ein paar Jahre alt. Ich kenne das Stück. Und da schreibst du noch über die Hoffnung, die sozusagen.
Also die Mitbestimmung auch und die Änderung von so politischen Strukturen. Also ich glaube, viele haben damit Hoffnung verbunden. Ja. Meinst du nicht?
Ich auch mal. Ich war ja mal Mitglied 3 Monate, ne?
Okay, Mausezahn, du bist nochmal ein anderer Fall. Wir müssen mal darüber reden, wer eigentlich schuld ist am Ende der Piraten.
Ja, wer ist denn schuld am Ende der Piraten?
Also es gab ja mal diese Plattform für Hörer dieses Podcast, vielleicht sind wir jetzt auch schon 2025, es gab eine Zeit lang, würde man sagen, ungefähr ein Jahr?
Ziemlich genau ein Jahr.
Ziemlich genau ein Jahr, okay. Mhm. Ja, die Popcorn-Piraten. Und wer sozusagen vom Ende wissen will, muss in diesem Zeitartikel nachlesen, ne? Den du ja dann am Ende geschrieben hast.
Genau.
Aber es war halt eine Zeit, wo diese Partei sich versucht hat, irgendwie zu formieren und auch sich programmmäßig zu finden. Und da hat jemand, der hier am Tisch sitzt, und das war nicht ich, die Plattform Popcorn-Piraten gegründet, so eine Art Blog mit extensiver, also sehr starke Nutzerkommentare.
Oh Gott, ja.
Ja, das war damals
enorm. Ich musste das moderieren, ich bin durch die Kommentarhölle durch.
Und hat quasi dort die Gates erst richtig erfunden.
Findest du?
Ja. Und hat vor allen Dingen eigentlich, im Prinzip war das eine Zulieferplattform für die Presse, die natürlich damals sehr wild war auf die Piraten.
Da hat sich das zu entwickelt, ja.
Also wir haben uns darüber schon häufiger unterhalten, müssen wir den Hörern schon sagen.
Ja, wir hatten wirklich, sagen wir mal, sehr kritische Gespräche darüber.
Ich habe dich angeschrien.
Nein, angeschrien nicht, aber du hast mich angemotzt deswegen.
Aber natürlich nur liebevoll.
Wir haben hart drüber diskutiert, sagen wir es mal so.
Du bist ja auch irgendwann von deinem schlechten Weg wieder abgekommen.
Weil ich es geschlossen habe, die Seite, oder wie?
Ja. Weil du damit einen von deinen destruktiven Seiten etwas gemindert hast.
Ich bin ehrlich gesagt auch mir noch unsicher, was wirklich die Auswirkung des Blogs auf die Partei war.
Du willst es noch nicht zugeben. Ich glaube, du weißt das schon.
Nee, ich glaube schon, dass es wirklich stark war. Also ich glaube, dass es eine gewisse Hysterie ausgelöst hat, die auch nachwirkt bis heute, wenn irgendwelche Gates stattfinden. So, also es gab ja danach noch so einige, also nochmal kurz, was ein Gate ist, bezeichnet man einen Skandal. Ich glaube, nicht jeder kennt den Begriff Gate.
Watergate.
Ja,
der Begriff ist ja älter als...
Ja, Watergate, aber ich glaube so Gate, das Wort gibt es erst seit ein paar Jahren. Das Gate, das kannte ich vorher nicht.
Watergate?
Ja, Watergate kenne ich, aber dass man Gate sozusagen als Skandal...
Na gut, aber Shitstorm hat ja auch keiner benutzt früher, genau. Also vor den Piraten.
Es gab ja nachdem ich die Popcorn-Piraten geschlossen habe, sind ja noch so ein paar, also wirklich epische Gates passiert, die wirklich in ihrer Komplexität schwer zu durchsteigen sind, die eigentlich... dann so maßgeblich dann auch dafür gesorgt haben, dass jetzt alle miteinander verstritten sind. Und ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du dasselbe Buch geschrieben hättest, wenn du VWL nicht studiert hättest. Und ja, ich glaube natürlich schon, dass die Tatsache, dass die Seite existiert hat, mal ein Jahr lang, auch im Nachhinein noch eine Nachwirkung hat. Das auf jeden Fall. So.
Die Frage ist nur, also die Frage ist natürlich, ob es wirklich einen Unterschied gemacht hat oder ob du nur was verstärkt hast. Also das ist ja immer die Frage. Was sagt denn da der Kulturwissenschaftler?
Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich angefangen habe. Das war als ich von der parteiinternen Abmahnung gehört habe an die AG Nuclearia, wo ich weiß noch dieses Gefühl und bei mir war das so halt dieses, okay, das war es jetzt für mich so. Aber gleichzeitig dieses, meine Güte, ist das lustig. So.
Und
so
war noch dieser, wie ist er noch, Klute?
Genau, Rainer Klute. Und ja. der aber heute stolz ist, dass er die Popcorn-Piraten gegründet hat, das twittert er gerne. Also dass sozusagen er der, dass er sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Popcorn, also die AG Nuclearia sind die atomausstiegskritischen Piraten, die eine Abmahnung bekommen haben von dem Bundesvorstand der Piraten, weil sie einen Flyer gedruckt haben mit Piratenlogo drauf und atomausstiegskritisch nicht offizielle Meinung der Piratenpartei ist. Damals war man noch drum bemüht, eine Meinung nach außen hin zu transportieren.
Das stand auch tatsächlich im Programm. Das Programm war ja noch ein bisschen lückenhafter. Mhm. Also da war die Zeit, wo man versucht hat, das Programm zu einem, war noch eine lange Debatte, erinnerst du dich noch daran, ein Vollprogramm, eigentlich schon den Namen. Ja.
Im Vollwaschprogramm,
ja. Genau, aber zur Atomenergie waren halt schon ganz konkrete Positionen drin, deswegen konnte man das abmahnen.
Genau, das war jedenfalls so der Initiationsmoment und dann habe ich eigentlich am Anfang wirklich nur Zeitungsartikel verlinkt, so ein bisschen. Und dann,
na, du hast aber auch schon von Anfang an auf Zuschriften reagiert.
Nee, das habe ich ja später eingebaut. Wirklich am Anfang, weil ich habe mir das nochmal angeguckt, am Anfang habe ich wirklich so Zeitungsartikel gesammelt, das war auch mein Ansatz, dass ich diese lustigen Zeitungsartikel sammle.
Ein bisschen wie Bildblock?
Genau, und dann hat sich das aber umgedreht, dass ich irgendwann dann, ne, sozusagen... Das
war mein damaliger Vorwurf, als wir uns so darüber in die Haare gekommen haben, das war auch ein Kolloquium später,
ja.
Wo wir uns quasi getroffen haben, um die Gelegenheit benutzt haben und sonst über alles Mögliche zu unterhalten. Ja. Nämlich, dass sie dich benutzen und nicht, also dich manipulieren lässt, genau.
Ja.
Das war ein Vorwurf von mir.
Das war ein Vorwurf von dir, dem ich nicht so gefolgt
natürlich
bin.
Natürlich nicht.
Ja. Weil ich natürlich wusste, dass mir gezielt Informationen zugestreut werden.
Naja, der Punkt daran ist ja, selbst wenn du sozusagen dich nicht hast manipulieren lassen, klar ist ja, dass es ein bestimmter Schlag Menschen ist und auch Mitglieder dieser Partei, die sich mit einer Information an dich wenden, mhm, und das ein bestimmter Typ Menschen nicht tut. Und diesen Bias, also diesen, was ist ein deutsches Wort für Bias? Diesen also weißt du, Bias, meine Güte, was soll's,
ja.
Den kannst du natürlich nicht auflösen, weil das eben ist ja wie in Kommentaren oder wenn man schlecht gegessen hat. Also man meckert immer darüber, wenn es nicht klappt, aber Leute, die eigentlich froh sind und ein bestimmter Typ Menschen, die sagt eben das dazu. Also man zieht ja damit so bestimmte Leute an.
Ja.
Und das wirst du ja auch gemerkt haben, also in den Kommentaren war das ja auch ganz deutlich zu merken.
Ja, dann bei den Kommentaren habe ich ja, habe ich ja wirklich immer wieder überlegt, ob ich die einfach schließe. Mm. Und ich habe sie ja wirklich offen gelassen, weil sie halt, das war halt immer das, ich habe es dann irgendwann Sekundärpopcorn genannt. Ja?
Ja.
Also weil da halt nochmal was stattfand und die Leute auch teilweise ja wirklich erkennbar kommentiert haben, also als wer sie sind und dann dort halt so ein weiteres Schlachtfeld irgendwie eröffnet wurde. und ich das als Kulturwissenschaftler extrem interessant fand, was da stattfand.
Weil ich ja schon immer für eine Ausrede halte. Also diese ist wissenschaftlich interessant, ich bitte dich, aber CCM, das nehme ich dir nicht ab.
Das
war schon nicht. Popcorn auf allen Ebenen.
Es war, also ich habe mich extrem gut unterhalten. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß damals, also sehr viel Spaß, und fand es aber auch von Anfang an wirklich interessant. Also es war auch wirklich, weil ja irgendwie gab es das ja so noch nicht.
Ich frage mich halt, wann der Punkt war, und ich glaube, das war der Moment, wo wir uns darüber unterhalten haben. Irgendwann gab es einen Punkt, da kippte es von, oh Mann, also hier sind aber wirklich lustige irgendwie Trolle, die sich hier auch mittummeln, zu, als wurden ernsthaftere Gates?
Ja. Holocaust-Verleugnung.
Ja, aber auch, ja, ich weiß nicht, die Ebene wechselte irgendwie von, ist irgendwie komisch so, zu, das ist richtig abstoßend, es ist auch politisch irgendwie unwürdig, es wird sehr persönlich irgendwann auch, also du hast ja auch oft Links durchgelassen, das war ja so der Beginn von Pastebin auch, also wo so diese ganze Mehlzeug dann immer bei Pastebin landet, das war so ein bisschen der Anfang davon. Es kippt da irgendwann, ich weiß nicht,
ja.
Das erlebe ich auch bei anderen Plattformen, also das ist ja nicht neu. Das hat man nur irgendwann, ich weiß nicht, ob du den Zeitpunkt vielleicht besser pinpointen kannst als ich als Leser.
Kann ich jetzt nicht, aber ja, das hat sich verändert.
Irgendwas ist passiert.
Es stimmt aber, also wenn ich sage, ich hatte sehr viel Spaß, es gab natürlich auch Momente des, also angewidert sein trifft es eigentlich, also fassungslos irgendwie da sein. Aber diese Entwicklung fand ich halt trotzdem gut. Also jetzt für dieses Projekt war das gut.
Das ist deine destruktive Ader, oder?
Das ist meine total destruktive. Leute, die mich kennen, wissen, wie unglaublich destruktiv und mein Blog lesen.
Das stimmt überhaupt nicht. Leute, die dich kennen, wissen, dass du eigentlich nicht so destruktiv bist.
Ach so,
aber genau. Die dich nur lesen.
Stimmt. Leute, die mich nur lesen, wissen, wie
destruktiv. Ich muss dir mal ein Shirt schenken davon.
Ein Shirt mit destruktiv. Meine Frau hasst bedruckte T-Shirts. Das muss wirklich.
Mag ich schwarz ist okay?
Nur im Schwarz. Sie hat mir letztens gesagt, dass ich zu alt bin für bedruckte Shirts.
Oh.
Mhm. Und ich habe jetzt aber ausgehandelt. Ich muss jetzt
den Hörern sagen, ich habe ein bedrucktes Shirt.
Aber das ist Wizards of Oz 4, das ist natürlich cool. Ich darf jetzt noch, bis ich 39 bin, darf ich noch bedruckte Shirts haben.
Und dann? Und dann Karohemden oder was?
Nee, Karohemden nicht. Nein, keine Karohemden, aber nicht,
Muscle-Shirts?
Aber nicht bedruckt.
Ach so, nur einfach
Ich habe letztens wirklich ein super cooles Shirt gekauft. Das ist Super Mario. Aus so Kästchen, sieht ein bisschen aus wie das Periodensystem. Das ist nicht das Periodensystem, sondern da sind immer Kürzel für die ganzen Super Mario-Charaktere. Top Nerd-Shirt, würde ich ständig drauf angesprochen auf der Straße.
Aber?
Zu Hause, ja. Gibt es starke Ablehnung.
Man muss sich aber auch wehren, man darf nicht zu früh spießig werden.
Meine Frau ist wirklich nicht spießig. Ich habe mich mit diesem Shirt, ich trage dieses Shirt mit Würde.
Stolz, oder?
Ja, genau. Ja, okay. Meine Tochter findet es auch toll. Genau. Nee, das war halt lustig, weil ich hatte das halt gekauft, meine Frau sagt, das ist ja. Und dann ziehe ich das an, gehe raus und wirklich, es passiert mir selten, aber fremde Menschen sprechen mich aufs T-Shirt an und ich bin dann so nach Hause und ja, ich wurde hier von fremden. So,
ja, und wollten die wissen, wo sie shoppern können?
Ja, die haben gesagt, hey, ist cool, das Shirt und so, ja.
Genau.
Ja,
du hast doch quasi den Luxus, dass du in deinem sozusagen beruflichen Leben keiner fiesen Kleiderordnung unterworfen bist.
Ja.
Dann nimm doch diesen Luxus auch als Privileg.
Das ist doch geil. Den habe ich mir auch tatsächlich ausgesucht. Also ich stand mal an dem Scheideweg. Also ich habe auch mal für so Beratungsfirmen gearbeitet, wo ich zum Beispiel fürs Innenministerium gearbeitet habe. Und da habe ich so Gespräche geführt über meine Frisur, über die Höhe, bis wohin ein Hemd zugeknöpft wird und ob ich wirklich ein Hacker sei, weil ich hatte eine Tasche mit dem Hacker-Logo drauf. Und das ist eine Branche, in der man als Berater äußerst gut bezahlt werden kann, wenn man das richtig anstellt. Und ich wusste, boah, nee, das ist nicht mein Leben und das hing auch damit zusammen, dass ich echt keine Lust habe. Jetzt erinnere ich mich gerade, ich habe noch vor vielen, vielen Jahren habe ich für den Vorwärts die erste Internetseite gemacht. Die Vorwärts,
ich glaube, du musst den jungen Menschen erklären, was Vorwärts
ist. Genau, der Vorwärts ist eine der auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland, wenn nicht sogar die auflagenstärkste, war sie, glaube ich, mal. Das ist nämlich die SPD-Mitgliederzeitung und es gibt sehr, sehr viele SPD-Mitglieder. Und die sind 99, 2000, 2001 irgendwie auch ins Internet gegangen, mit der Internetseite, da habe ich an der Seite mitentwickelt. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Chef in der Agentur zu mir meinte, morgen kommt irgendwie Politiker XY, der ist ganz wichtig und morgen ordentlich anziehen. Und ich habe wirklich das schlabberigste Kapuzen-Shirt angezogen, das ich nur irgendwie gefunden habe. Gut, damals war ich auch noch Anfang 20.
Ja, ich glaube, du, da kommt noch was anderes dazu. Ich glaube, du bist nicht materialistisch genug. Also um darüber hinweg, also es gibt ja Leute, denen ist dann im Zweifel Geld wichtiger.
Genau, der,
ich glaube, da hast du
genau, nicht. Genau, die also Entscheidung habe ich halt getroffen. Ich dachte mir, okay, ich will hier gerne, wir sitzen halt gerade beim Moviepilot, da kann man nicht mehr, kann ich rumlaufen, wie ich will und noch ein Espresso an der Bar machen, so, weil da halt zählt, was ich tue und nicht irgendwie, ob ich jetzt irgendeinen Knopf an.
Nee, also ich meine, du musst sagen, gut, aber gut, wie sind wir jetzt abgekommen? Wie sind wir? Wir sollten mal über Mode reden, CCM.
Über Mode?
Auch Nordmode ist sicherlich eine kulturwissenschaftlich interessante Frage, die ich aber nie näher erforscht habe. Allerdings einige Heuristiken aufweisen kann.
Ich habe über Nordmode habe ich mit Tim Pritlauf gesprochen, als ich bei ihm im CRE war, als wir über Hackerfilme geredet haben. Da war das ein bisschen ein Thema.
Ja, ganz hinten mal kurz.
Genau, mal ganz kurz.
Und auch aber nur die Darstellung in Filmen.
Genau, na, da ging es halt so darum.
Der ist übrigens episch, den solltest du mal verlinken.
Den, ich muss auch wirklich sagen, ich fand den auch gut.
Ich bin demnächst auf diesen Husumer Filmtagen und ich hoffe, sie kramen Peng, du bist tot raus.
Ja.
Weil wär toll, ich würde ihn gerne mal im Kino sehen. Ich habe ihn natürlich noch nie im Kino gesehen.
Ich habe ihn auf DVD.
Ist nicht dasselbe.
Ja, ist nicht dasselbe. Genau, also ich war bei Tim Pritlauf und wir haben irgendwie 3,5 Stunden über Hackerfilme geredet und da haben wir auch, da habe ich halt drüber, also wir haben drüber gesprochen, inwiefern Hackerfilme und Hackerkultur sich gegenseitig beeinflussen, weil das natürlich nicht einfach so ist, dass Hackerfilme ein Kulturprodukt aus Hollywood sind und das völlig unbeeinflusst mit der Hackerszene ist, sondern da gibt es schon irgendeine Wechselwirkung. Das kann man auch statistisch nachweisen. Gibt es ja dieses klassische Ding mit den Modemkäufen, die die hochschossen, nachdem Wargames ins Kino kam. Und ich glaube, wir hatten so ein bisschen über so MacGyver geredet und so, der so mit seinen, der so
ja, Baggy Pants. Ja, aber ihr habt ein paar so deutsche Hackerfilme angesprochen, was sehr schön war.
Peng, du bist tot, den ja. Ich nur immer wieder planen kann. Haben wir
zweimal erwähnt, oder?
Genau, diesen, also der Film ist wirklich 80er-Trash, aber ich kann ihn nur immer wieder empfehlen, weil er, oder ich muss kurz vorausstellen, ich habe eine tolle Vorlesung bei Lorenz Engel besucht, die hieß Der gute Film. Und da hat Lorenz Engel, der ist Filmtheoretiker, erklärt, was er für einen guten Film hält. Und da hat er gesagt, ein guter Film, da geht es nicht darum, ob der einem gefällt oder nicht, weil dann kann man ja nicht Filme als gut oder schlecht bewerten, sondern ein Film ist gut, wenn er ein Genre gut zusammenfasst. Ja, und es gibt halt einen guten Western und so. Und Peng, du bist tot, ist wirklich ein verdammt guter 80er-Jahre-Film. Ja?
In jeder Hinsicht.
Ingolf Lück in der Hauptrolle, Rolf Zacher als Hacker, ganz groß, Nebenrolle.
Oh, noch sehr jung übrigens.
Ja. Und ich finde ein paar sehr gute Computerszenen, das muss man auch sagen.
Na, vor allen Dingen lebensnah.
Genau, das meine ich mit gut. Die haben das halt hingekriegt, was ja eben oft in Hackerfilmen nicht der Fall ist, dass man nicht peinlich berührt sagt, musste das jetzt so peinlich sein, sondern
was da fällt mir ein, dass morgen Who Am I anläuft, der Hackerfilm.
Genau, Donnerstag läuft der ein.
Also genau. Morgen ist die Vorpremiere.
Genau, morgen, am Donnerstag läuft ein deutscher neuer Hackerfilm an, Who Am I, mit Tom Schilling in der Hauptrolle, mit dem ich zusammen auf einer Schule war, an den ich mich, der war drei Stufen niedriger als ich, aber ich konnte mich tatsächlich an den erinnern. Der hat ein sehr einprägsames Gesicht. Du guckst so ein bisschen, möchtest du was zu Tom Schilling sagen? Ich mag Tom Schilling. Ich finde, Tom Schilling ist ein guter Schauspieler. Ich versuche gerade so eine Reaktion aus dir rauszukriegen. Ich glaube, wenn ich es jetzt oft genug sage, dann platzt du ins Mikro. Von dem habe ich letztens so einen Film, ich glaube, Oh Boy war mit ihm, so ein Schwarz-Weiß-Film.
Ich habe mit ihm noch nie einen Film gesehen, ehrlich gesagt.
Ach so, na gut, dann kannst du ihn ja auch nicht jetzt. Okay. Ich bin gespannt auf den Film. Ich habe schon Trailer gesehen. Der hat mich nicht so richtig überzeugt, weil der sehr amerikanisch rüberkam. Ich finde, die Filmplakate sehen aus wie die, wie das Cover von Watch Dogs, dem Spiel, das letztens rauskam.
Stimmt, ne? Ist mir aber ja nicht
aufgefallen. Extrem ähnlich. Ja. Insofern bin ich sehr gespannt, wie die Figur des Hackers dargestellt wird, wie Hacken dargestellt wird.
Ich kann dich ja am Dienstagnachmittag für einen Kaffee besuchen und dir taufrisch mit meiner Handykamera.
Ich bin neugierig. Also deutsche Hackerfilme finde ich besonders spannend. 23, kann man auch nochmal nennen, fand ich.
Das ist einfach ewig her.
Gut, aber war ein guter Film.
Ja, aber ja. Ich meine, also mir ist viel Zeit vergangen und ich bin gespannt.
Genau, deswegen. Ich meine, das ist natürlich die Messlatte.
Kennst du die Story? Im ganzen Satz, kennst du die Story schon?
Von Who Am I? Nein, ich dachte gerade, du wolltest mich nach der Story von 23 fragen. nein, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass er eine Maske auf dem Plakat in der Hand hält, die krampfhaft so aussieht, als sei es keine Anonymous-Maske oder Guy Fawkes-Maske, was mich wirklich peinlich berührte beim Angucken des Plakates. Deswegen, ich lasse mich überraschen.
Mal gucken. So. Also ich musste an dich denken, weil ich natürlich weiß, dass du Hackerfilme magst.
Ja. Und ich bin ja auch offen. Also ich mag ja auch Peng, du bist tot. Ja? Das heißt, mein Trash-Level, ich bin da wirklich so.
Du mochtest sogar beide Stieg Larsson-Verfilmungen.
Ja, das stimmt. Die amerikanische wurde ja sehr viel verrissen. Ich fand die wirklich gar nicht so schlecht.
Ich finde auch beide. Also ich mag auch die skandinavische lieber.
Ja.
Naja, wir denken jetzt beide dasselbe. Ihr seht es dir an.
Ja, also ich fand die amerikanische in sich stimmig und so, obwohl es jetzt auch schon lange her ist, dass die geguckt habe. Ich habe die aber, ja, ich fand das, konnte es nicht nachvollziehen, zumal ich ja immer nicht nachvollziehen kann, wenn dann so, also ich, genau, eine der größten Kritiken an der Neuverfilmung war, ja, warum muss das denn jetzt Hollywood nochmal verfilmen? Das ist eine der blödesten Kritiken, weil eben nicht verstanden wird, dass es natürlich ein legitimes künstlerisches Mittel ist, neu zu interpretieren.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Argument, was eigentlich nur passt für, ich weiß nicht, Star Wars oder Epos, wie heißt das noch? Gone with the Wind oder so. Also eigentlich ist das ein Argument wirklich nur für epische, irgendwie sehr erfolgreiche, dann muss man mindestens irgendwie, sagen wir mal, 3 Dekaden vergehen lassen. So. Sonst ist es nie ein Argument.
Genau. Und das war halt, also episch war die Stieg Larsson-Verfilmung nicht. Nee. Die schwedische. Ich fand die toll. Aber
vor allem hat sie doch im Vergleich keiner gesehen.
International. Ja, obwohl ich glaube, hier in Deutschland wurde das schon geguckt. Irgendwie,
ja, aber ne? So eine Hollywood-Produktion ist doch dann immer gleich eine ganz andere Breitenwirkung.
Ja. Ja. Und die Hollywood-Produktion hatte einen geilen Vorspann. Kannst du dich erinnern?
Ja. Oh, ja. Ja, ich fand auch die Besetzung nicht verkehrt. Also man hat ja, du hast ja bestimmt auch zuerst gelesen und dann gesehen. Oder hast
ich habe es gar nicht gelesen.
Oh, dann möchte ich mit dir darüber nicht weiterreden.
Gut, weil ich bin auch der Meinung, dass Verfilmung und Bücher zwei völlig getrennte Kunstwerke sind und man nicht Dinge lesen muss, die man guckt und man auch nicht sagen kann, der Film war besser.
Ja, aber dann fehlt dir der dritte Film.
Der dritte Film habe ich da auch gesehen.
Nein, ich meine, der in deinem Kopf abläuft, wenn du das liest.
Okay.
Ja. Weil du musst dir vorstellen, dass die Darstellung, also ich meine, in diesem Film gibt es mehrere, aber vor allen Dingen eine extrem gewalttätige Szene, ja. Die natürlich im Buch hat die keine darstellerische Grenzen.
Ja.
Was sie natürlich im Film, in beiden Filmen hat, obwohl sie jetzt unterschiedlich brutal ist, deutlich brutaler in der skandinavischen Version, deutlich. Ja. Aber im Buch ist es natürlich, it's place in, this movie is in your head.
Ja.
Du hättest das erste Buch lesen sollen.
Ich bin wirklich erst durch den Film da irgendwie drauf auf. Ich kannte das vorher gar nicht.
Ja.
Genau. Und dann,
mir haben natürlich dieses Buch, ich weiß nicht, mehrere Leute geschenkt.
Ja, okay.
So weibliche Hackerfiguren. Ja.
Aber ich habe gehört, also ich glaube, dass ich gehört habe, dass eben die skandinavische Verfilmung, haben mir, glaube ich, Leute erzählt, dass das schon ein bisschen an ihr Kopfkino rankam. So vom Typ her und so.
Für mich sind Bücher ein anderes Immersionserlebnis. Also eine andere Ebene halt.
Ja, okay, dann ist doch so. Eigentlich können wir die Diskussion damit beenden.
CCM, wollen wir nicht ein Nebenpodcast-Projekt starten? Irgendwie, wir gucken Hackerfilme und belästigen die nachher die Leute mit der Interpretation. Oh, das müsstet ihr sehen.
Nee,
wie
nee, ich guck
wie, oh mein Gott, was für eine dämliche Idee.
Ja, bei belästigen kam das.
Belästigen die Hörer, meine ich.
Ach so, die Hörer, okay.
Mit unserer Interpretation und dem allgemeinen Rant darüber und
du meinst, ja, finde ich gut. Also ich finde ja auch Hackerfilme sollten mehr besprochen werden. Wir sind ja schon voll weit und ich hatte eigentlich noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen wollte.
Ja, dann müssen wir stichpunktartiger reden.
Dann müssen wir stichpunktartiger reden. Ich wollte mit dir noch über viele Sachen reden. Eine Sache wollte ich unbedingt mal klarstellen, weil die ist mir, da bin ich schon mehrfach drüber gestolpert, bis ich es endlich verstanden habe. Und mit anderen Leuten muss ich es gerade klarstellen. Du bist nicht Constanze Kurz von Verdi.
Nee, ist nicht Verdi, ist IG Metall.
Genau, du bist nicht Constanze Kurz von IG Metall.
Ich habe 5 Namensvetterinnen.
Ja.
Und davon ist eine bei der IG Metall.
Ja, und das ist halt wirklich, also es ist halt lustig, weil wenn man deinen Namen googelt, ist es nicht so tief in den Suchergebnissen bei der IG Metall zu landen. Und ich habe mir das vorhin nochmal aufgeschrieben, sie hat eine Publikation Arbeitswelt im digitalen Zeitalter. Mhm. Und wenn man weiß, dass du, was dein Buchprojekt war mit Automation der Arbeit, ist das natürlich so, ja, ach so, Konstanz Kurz bei IG Metall, ich hatte es letztens erst wieder gesagt, sag mal, weißt du, dass Konstanz Kurz bei IG Metall ist? Ich so, nein, ist sie nicht. Ja, das ist aber eine ziemlich lustige Überschneidung.
Seit vielen Jahren. Ja. Früher haben wir uns unterschieden, weil sie schon länger promoviert ist.
Ja.
Aber wir haben öfter mal Post füreinander, kommt vor.
Ah, ihr habt also Kontakt auch mit Männern?
Nein, aber also mein Co-Autor wird sie demnächst mal treffen, also auf einer Veranstaltung. Ist ich habe schon gesagt, bitte richte ein paar Grüße aus, wir haben uns noch nie im realen Leben getroffen.
Weil er über dasselbe Thema redet? Dann ist ja, also ist schon witzig, dass ihr ja inhaltlich auch noch überschneidet. Jedenfalls, das wollte ich nochmal so zu den Akten geben.
Ja.
Konstanze Kurz, die vor mir sitzt, ist nicht in der IG Metall. Genau,
das es gibt, wie gesagt, noch drei weitere.
Und stehen die aber auch so in der Öffentlichkeit?
Nee. Aber ich meine, die haben auch, eine Facebook-Seite.
Nee, na, bloß ich finde IG Metall auf der Seite, das ist halt schon, ist jetzt halt nicht ein Facebook-Treffer irgendwie, ne? Das ist schon was anderes. Genau, das war mir noch wichtig. Ansonsten haben wir schon öfters über Sprache geredet. Das ist so, ich würde sagen, so eins deiner Hobbys.
Mhm, ja, kann man sagen, ja.
Ja, Hobbys ist, glaube ich, schon fast zu weich formuliert, oder? Könnte man nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass Sprache schon so ein fanatisches, auch das falsche Wort, aber dass du doch sehr viel Wert auf korrekte Schreibweise legst.
Ja.
Alte Rechtschreibung.
Nein, nicht, also natürlich nicht mehr dogmatisch. Wenn ich es auswählen kann, also meine Bücher in alter Rechtschreibung geschrieben, aber nur wenn ich darf.
Warum?
Weil ich in der Schule gelernt, weil ich schön finde. Ich mag diese SZ vor allen Dingen. Vor allen Dingen mag ich, dass die alte Rechtschreibung ein festes Set an Regeln hat. Und die neue hat ja eigentlich vier. Also da gibt es also der sozusagen vier Reformen der neuen Rechtschreibung. Und damit auch eine gewisse Verwirrung und viele Kann-Regeln. Und die alte ist halt, also ich musste das in vielerlei Hinsicht ablegen, weil man dazu beruflich verpflichtet wird, aber wenn man Co-Autoren hat, mit denen man zusammenschreibt, die nicht akzeptieren, oder wenn man in der Zeitung schreibt, die haben ja manchmal ganz eigene Rechtschreibung. Alle Verlage haben ihre Rechtschreibung. Interessant auch. Mhm. Aber wenn ich mir das ausruhen kann, schreibe ich das in alter Rechtschreibung.
Also Finde ich schön. Ich habe mein Abitur genau zu dieser Umstellungszeit gemacht und wir konnten uns im Abitur aussuchen, welche Rechtschreibung wir nehmen durften. Also wir mussten es dann halt nur stringent machen.
Na, war ja schwer, weil die neue noch gar keine Stringenz hatte.
Ich hatte aber, also 98 habe ich promoviert, wollte ich schon sagen, 98 habe ich abituriert. Wie sagt man das denn? Gibt es da ein Verb für eigentlich? Nee.
Naja, Hochschulreif erlangt, nee, ja, weiß ich nicht.
Okay, also habe ich abituriert.
Maturiert?
Maturiert?
Nee, so österreichisch, ne?
Ich weiß ja nicht. Da habe ich jedenfalls mein Abitur gemacht und ich bin mir relativ sicher, dass ich einen Duden mit der neuen Rechtschreibung hatte, die man ja auch benutzen durfte.
Ach, weil der Duden ist für dich sozusagen.
Der war damals, war der für mich, da bin ich noch mit aufgewachsen.
Das sagt der mehr über dich als über den Duden.
und ich habe mich damals für die neue Rechtschreibung entschieden. Weil
du wolltest es wahrscheinlich auch lernen.
Also erstmal, weil ich mir dachte, irgendwie ist das jetzt auch blöd. Anscheinend gibt es das jetzt und da muss ich mich auseinandersetzen. Und ich fand das, was ich so an Regelwerk mitbekommen habe, nicht optisch schön, aber verständlich, dass es für Schüler leichter zu lernen ist.
Das ja im Wesentlichen auf die Begründung für die verschiedenen Reformen. Also für mich persönlich ist wichtig, dass ich die in den deutschsprachigen Räumen üblichen Schreibweisen beherrsche. Das bezieht jetzt Schweizerisch etwa mit ein. Mhm. Das finde ich wichtig, das zu können. Ich kann den Unterschied auch ziemlich klar, also das ist aber wirklich so eine Art, das ist auch so eine Art Nerdtum. Also ich kenne die unterschiedlichen Regeln. Und wenn ich mir bei einer Sache unklar ist, muss ich jetzt auch immer sofort, das ist schon echt neurotisch, nachgucken. Also wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob nach der allerneuesten Rechtschreibung man das so schreibt, dann muss ich jetzt rausfinden und aber auch, wann die Schreibweise in welcher Reform geändert wurde. Also,
das ist schon.
Ja, das hat neurotische Züge, ja klar.
Das wollte ich sagen, neurotisch, ja. Wirklich fanatisch sagen, ich wollte neurotisch sagen, genau.
Ja. Also es ist, ich kann darüber hin, wenn ich es muss, weil, wie gesagt, beruflich angefordert ist, weil ich einen Text schreibe für einen bestimmten Zweck, wo ich weiß, wie die Rechtschreibung sein muss. Aber ich frage dann natürlich auch nach, also ob zum Beispiel die Zeitung eine eigene Rechtschreibung hat.
Ja.
Also sind ja manchmal bloß ein paar Wörter, die eben in dieser Zeitung so, das muss ich dann halt tun.
Ja.
Und bei meinen Büchern habe ich das auch so verhandelt. Das war Teil des Vertrages.
Du hättest die Bücher aber auch in einer anderen Rechtschreibung geschrieben, aber dann für mehr Geld.
Nein, ich habe sie in der alten geschrieben, das war Teil des Vertrages.
Okay.
Aber ich habe auch schon Bücher neu geschrieben mit anderen Co-Autoren, weil, ja. Also ich habe auch meine Diss in der alten geschrieben. Ich habe also, die Gutachter gefragt, ob das okay ist, und dann haben wir gesagt, ja.
Hauptsache stringent, ne?
Ja, natürlich. Genau. Das Problem ist ja immer, wenn du Zitat hast. Das ist ja ein ewiges Problem. Nach hinten hin ist das kein Problem. Du kannst das alte Neuhochdeutsche zitieren, vollkommen Wurst. Aber nach vorne finde ich es ja dann immer. Das ist ja widerwärtig.
Was du meinst, wenn du alt schreibst und dann neue zitierst?
Ja.
Ja, das ist jetzt aber echt ein hausgemachtes Problem, oder?
Ich mach's natürlich dann, weil ja, ich kann dann auch nicht über meinen Schatten springen und sozusagen in alte Rechtschreibung übertragen. Das wäre ja auch falsch.
Das wäre auch falsch, ja.
Genau. Ja, aber das, ich bemühe, ich werde natürlich sehr häufig dafür verhunepiepelt und so. Ich kriege oft auch Post, also so Grammar-Nazi-Post und so. Also, wo Leute mich einfach hinweisen, heute total episch. Sagt ihr das Wort Polyamorie was?
Selbstverständlich.
Und was ist das Problem an diesem Wort?
Das habe ich gelesen. Polyamorie ist nicht Latein und nicht Griechisch, sondern das ist aus beiden Sprachen zusammengesetzt.
Warte, auf gar keinen Fall.
Genau, sein darf. Ja, das habe ich gelesen.
Episch.
Ja. Das müsste Polyeros heißen oder irgendwie sowas. Na,
Erosis oder Poly, so.
Ja, ja. Das war irgendein Tweet oder so, habe ich gesehen. Ja. Hat mich auch sehr, sehr amüsiert. Ja, nee, Polyamorie kenne ich natürlich, das ist ja so, so irgendwie so ein Twitter-Ding.
Ja, natürlich. Na, ich glaube, so richtig berühmt ist es wohl wahrscheinlich mit Johannes Ponada geworden, oder? Das Wort hier im Deutschen.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Ich kenne von Johannes Ponada nur die Maus Philipp oder so.
Ja, das auch, aber ich meine, oder vielleicht irre ich mich auch, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe halt eine ganze Sammlung an sowas und ich habe eine Sammlung an Agovis.
Was ist Agovis?
Deppenleerzeichen.
Ja, haben die nicht noch einen anderen Namen? Deppenleerzeichen ist einfach zu viel. Oder heißt Deppen, dass die einem bestimmten falschen Grund folgen?
Nein, ein Leerzeichen, wo keins sein sollte.
Okay.
Nämlich, da sollte ein Bindestrich sein.
Und, ach so, also nicht aus Versehen, ich habe noch ein Leerzeichen zu viel, sondern die sammelst du.
Ich kriege die auch oft zugeschickt. Ja, ein Hobby
das
von
wirkt,
mir.
Ja, das wirkt jetzt schon ein bisschen merkwürdig.
Aber ich versuche das in normale Bahnen zu lenken, sodass ich nicht anfange, obwohl ich mir schon mal überlegt habe, ein Geschäftsmodell, aber naja.
Lektorin oder was?
Ich lese natürlich gerne für Freunde und so Dinge gegen.
Ja.
Also gerne auch. Also mache ich sehr gerne. Kann ich, glaube ich, auch sehr gut. Aber ich habe natürlich sehr viel, also ich habe halt wenig Zeit.
Ich habe einmal für eine mir relativ fremde Person eine Diplomarbeit quergelesen, die ich nur so lose kannte und habe danach gemerkt, dass ich überhaupt inhaltlich gar nicht mitbekommen habe, worum es ging, weil ich die ganze Zeit nur so mit Grammar-Nazitum irgendwie.
Kann ich auch. Ich kann auch einen Text lesen und fast nichts wahrnehmen.
Ne, ist krass, oder? Das schleust man und dann denkt man am Schluss so, what, warum? Weil das war auch Diplomarbeit, glaube ich, mindestens. Genau. Und da war es schon komplexer irgendwie. Ich glaube, das war BWL oder irgendwie sowas. Ja, was man nicht für Bekannte tut. Damals war ich ja noch nett. Genau, und ich habe jetzt gerade bei MS Pro, der ja gerade sein Buch fertigstellt, das bald rauskommt, da habe ich auch mitgelesen und da habe ich das auch festgestellt, also dass ich die Sache nochmal zweimal lesen musste, weil ich einmal so...
Also bei mir kommen dann so Effekte hinzu, wie du das auch kennst. Also ich kenne Leute in ihrem Stil natürlich wieder für schon relativ kurze Textstücke.
Ja.
Das ist also, weil man natürlich, man könnte doch computerisiert, aber die Stilistik, aber vor allen Dingen die typische Art der Fehler zu erkennen, kann ich natürlich, also klar, wenn du sozusagen diese Neurose hast, kannst du natürlich extrem schnell.
Du bist die Plagiatsuchmaschine.
Wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich zu meinen Zeiten an der Uni, ich habe mit mehreren Plagiaten zu tun, ja. Natürlich. Also ist ja heute leider Alltag irgendwie. Ja. Ich habe fast, also mit ganz seltenen Ausnahmen nie maschinisiert machen müssen, weil man das in der Stilistik recht leicht erkennt.
Wie formuliere ich das ein bisschen? Ich habe eine Verwandte, die auch an der Uni gearbeitet hat und die studentische Arbeiten bewerten musste und die sehr gutes Buchgedächtnis hat und wirklich beim Kontrollieren dann so gebracht hat, das Buch kenne ich denn, und das Buch rausgeholt hat und die Seite aufgeschlagen. Und das war krass, wie die Uni damit umgegangen ist, weil der Uni war das scheißegal. Ja.
Viele haben auch keine rechtlichen Regeln.
Naja, aber wo dann halt kam, dafür gebe ich keinen Schein. Das muss halt ordentlich sein. Das ist halt keine korrekte wissenschaftliche Arbeit. Und wenn dann die Studenten sich beschwert haben drüber, dann in der Regel kam von der Uni so.
Jetzt sei mal nicht so.
Ja.
So, und wo ich dann auch so völlig vom Glauben abgefallen bin, was ich mir eigentlich für Mühe gebe. Ja,
das ist ein vielschichtiges Problem. Also das wirst du sicherlich auch kennen, wenn du jetzt über deine Diss irgendwas erzählst. Also man muss sich natürlich eine Menge Witze anhören, in der Nach-Gutenberg-Ära, dann denke ich mal.
So. Ja.
Aber ich glaube, das ist ein deutlich größeres, richtig strukturelles Problem. Guck mal auf die Uni Münster oder die Charité, die jetzt reihenweise Plagiate, vor allem in der Medizin, aufgedeckt bekommen, Kettenplagiate teilweise. Ja. Die längste ist eine Viererkette, die voneinander, also was wirklich eine reine Kopie. Ja. Und die Unis haben reihenweise gezeigt, dass sie darauf nicht adäquat reagieren können. Ich hätte das für ein viel größeres strukturelles Problem, als es jetzt dargestellt wird.
Also ich habe dadurch ein bisschen mehr damit zu tun gehabt, weil in dem Doktorandenkolloquium, in dem wir saßen, auch die Deborah Weber-Wulf mit drin saß, die ja die Plagiatsjägerin ist, wie sie immer bezeichnet wird.
Ja, aber sie lachte auch drüber.
Naja, das ist so eine lustige Bezeichnung. Und die auch immer ab und zu ein bisschen, ich glaube, sie hat zwei Vorträge auch gehalten, was ja spannend war, historische Plagiate, fand ich super spannend. Worüber
sie hat ein wunderbares Buch
geschrieben?
Ja, der ist gerade raus.
Ach so, okay. Dann, das war, glaube ich, stimmt. Das hat sie, glaube ich, daraus vorab referiert, sozusagen. Das war sehr interessant. False
Feathers heißt es.
Die hatte natürlich, war involviert, zumindest pressemäßig, dann in diese Gutenberg-Geschichte und so, weil sie dann natürlich ständig angerufen wurde. Fand ich ein spannendes Thema. Für mich war das wirklich, klingt jetzt so naiv, aber ich bin im Studium überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man sowas macht. Also, dass man sowas machen kann.
Ja, aber du hast auch nie in dem Lehrbetrieb gearbeitet, nicht wahr? Oder hast du auch mal Lehre gemacht?
Nee, genau. Ich habe nie Lehre gemacht.
Ja. Plötzlich kriegst du das von den Lats. Ja, ja. Mir war das auch nicht klar. Zu der Zeit, wo ich selber meine Arbeit geschrieben habe, aber danach, wenn du nämlich Lehre machst, dann begegnet dir. Ja. Unfassbar oft.
Ja. Also ich war auch bei einem Dozenten, bei dem Dozenten standen auf dem Tisch so ein Taschentuchspender und eine Schale Haribos. Und der sagte, das ist halt das Equipment für ihn für Gespräche mit Studenten, die dann halt immer in Tränen ausbrechen, wenn er ihnen mitteilt, dass halt er ihre Plagiate nicht anerkennt.
Interessant ist es doch eigentlich mal aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Ich glaube, das ist definitiv ein kultureller Wandel.
Wohin? Von wo nach wo?
Nee, ich stelle das fest an den bestimmten, in dieser Gruppe, in der Deborah Weber-Wulf auch ist, das ist eine Fachgruppe für Ethik und Informatik, da machen wir seit vielen Jahren, ich bin da jetzt zurück, seit 8 Jahren oder so dabei, machen wir Fallbeispiele. Und 2, 3 dieser Fallbeispiele problematisieren diese Plagiatsache. Ich habe das früher in der Lehre gemacht und mache es heute noch manchmal so in Workshops. Und was ich über diese 8 Jahre festgestellt habe, ist, wenn du das mit Studenten machst und noch viel schlimmer in der Schule, dann ist das Problembewusstsein ja nicht mehr da. Diese Fallbeispiele sind so konstruiert, dass du versuchen sollst, die verschiedenen ethischen Konflikte, ethische, keine rechtlichen, rauszufinden. Das ist die Aufgabe sozusagen der Seminargruppe, das finden sie in der Regel. Bei dem Plagiat, wir haben auch so nicht nur klassische Plagiate, sondern zum Beispiel auch, wenn du Übungsaufgaben plagierst und so. Also wir haben verschiedene Varianten dieser Problematik des geistigen Eigentums. Heute stelle ich fest, es wird zunehmend schwerer, denen überhaupt zu vermitteln, was das Problem ist. Und das liegt vor allen Dingen in den technischen Fächern auch daran, dass natürlich, ich stelle ja die Kultur in den Schulen fest, wie unfassbar oft die Wikipedia als Material auch sozusagen teilweise als Ersatz für, was wir früher so an, Literaturheftern hatten oder so Material, was durchzuarbeiten war und so. Ganz oft. Und daraus wurde eben kopiert wie Hölle.
Ja.
Und damit kommt aber eine neue Generation. Und hinzu kommt natürlich, dass die Wissenschaft sich grundlegend wandelt. Also ich glaube, das ist ein viel, viel strukturelleres Problem als nur diese Wahrnehmung, da sind ein paar Betrüger.
Also du glaubst, dass die Rahmenbedingungen, also dass es tendenziell schlimmer wird mit dem Plagiieren? Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, ob es nicht einfach so ist, dass wir plötzlich die Mittel haben, um festzustellen, rückwirkend, dass schon die ganze Zeit das so schlimm war.
Nein, das sagt doch gerade die Arbeit von Deborah Weber-Wulf, also die sich ja so historisch, das Problem gab es natürlich schon immer.
Aber nicht in dem Maßstab?
Ich rede ja über das Problembewusstsein.
Oh, okay.
Und wie früher die Wissenschaft damit umgegangen ist und wie sie darüber debattiert hat, wenn jemand aufflog, was immer passiert ist. Natürlich ist es zahlenmäßig ein ganz anderer Vergleich. Heute studiert ein großer Anteil der Bevölkerung und früher war das eine elitäre Sache, eine wirklich elitäre Sache. Und ich finde, dieser Schawan-Vorfall hat es in aller Deutlichkeit klar gemacht.
Das war die Bildungsministerin, ne?
Die ehemalige, ja, deren Doktorarbeit aberkannt wurde. Ja. Die hat damit keinen akademischen Abschluss mehr, weil das auch gleichzeitig ihr akademischer Abschluss war zu der Zeit. Man muss sich die Situation zergehen lassen. Die Großkopferten der Wissenschaft, also die Präsidenten der großen Wissenschaftsgesellschaften, haben sich richtig laut und argumentativ auf ihre Seite gestellt. Mit dümmlichsten Argumenten wie, das sei halt damals so gewesen. Ja. Aber wirklich, also ja. Man kann das sehr gut nachlesen, dieser Fall. Und ich glaube, das halt auch, das zeigt eine ganze Menge Korruption in der Wissenschaft. Auf einem Level, wo ich mir das nicht vorgestellt hätte.
Also ich hatte das Gefühl bei den Reaktionen, die dann aus der Politik teilweise und auch aus akademischen Kreisen kamen, dass das auch Abwehrmechanismen waren gegen ein Ohnmachtsgefühl dieser neu erwachsenen Crowd gegenüber, weil diese Plagiatschecks ja viel auch darauf basieren, dass viele Leute gemeinsam eine Arbeit überprüfen.
In Wahrheit ist das ja nicht so.
Nee?
Nein, am Anfang kann man das vielleicht im Ansatz als Schwarm betrachten, weil sich da viele Leute einen Account geklickt haben, als sie dann bemerkt haben, ah, da ist so ein Wiki. Mhm. In Wirklichkeit ist es eine sehr kleine Gruppe.
Ah, okay.
Weil das eben auch doch eine relativ anspruchsvolle Arbeit ist, die Überprüfung.
Das macht, ja, also ich, weißt du, ich habe ja auch von Deborah Weber-Wulff habe ich ein Original ihrer Doktorarbeit bekommen und habe natürlich auch schon ein bisschen rumgegoogelt. Das war natürlich irgendwie dann so ein selbstreferenzieller Witz. Und ja, das macht Arbeit.
Ihr Doktorvater hat es gerade erwischt.
Ihren Doktorvater hat es gerade erwischt? Oh, okay.
Ich finde es erstaunlich, also wenn man sich das auch immer wieder im Detail ansieht, also wir haben relativ viele Fälle, zum einen, weil in der Fachgruppe natürlich Debbie, also Deborah Weber-Wulff ist, zum anderen, weil wir manchmal mit Mediation zu tun hatten. Mhm. Oder manchmal auch noch, also Dritte sich an uns wenden. Und wir natürlich auch viel darüber lesen, einfach klar, also das hat ein Interessengebiet, diese Fachgruppe. Es ist ich halte das wirklich für ein strukturelles Problem. Aber die Struktur ist ja nicht nur deshalb problematisch, weil Leute einfach irgendwas kopieren und nicht mehr selber denken und schreiben wollen, sondern weil es ja so ist, dass der Druck zur Veröffentlichung so enorm gewachsen ist. Also ich glaube, gerade bei jüngeren Wissenschaftlern ist dieses Publish or Perish so stark geworden.
Was heißt Publish or Perish?
Nee, also einfach der Druck, dass du eine bestimmte Menge an Papers irgendwie fabrizieren musst, ist unfassbar blöde als Idee. Und das ganze Humboldtsche Ideal ist derart unterwandert und neoliberal verformt, dass kein Wunder ist, dass eben zahlenmäßig immer mehr auffliegen. Und hinzu kommt natürlich, also man muss sich das auch klar machen, ein großer Anteil studiert heute. Jetzt sind, und das habe ich selber auch oft gemerkt, natürlich auch eine Menge junge Menschen bei und angehende Wissenschaftler und junge Wissenschaftler, die nicht in der Lage sind, sich schriftlich mit eigenen Gedanken zu äußern. Das gibt es. Und zwar gar nicht so wenig.
Ja, wobei, ich glaube, es gibt halt auch wirklich ein Vermittlungsproblem. Es gibt ja irgendwie so einen Satz, wenn du eine Quelle zitierst, ist es ein Plagiat und wenn du viele zitierst, ist es eine wissenschaftliche Arbeit. Und oft hast du ja, also schlägst du auch die Hände über dem Kopf zusammen, wenn du eine Arbeit siehst, die plagiiert ist, weil du denkst, das sind doch ganz viele Quellen. Warum hast du das denn nicht vernünftig gekennzeichnet und anders dargestellt? Also es gibt natürlich diese aus wenigen Quellen wirklich zusammengestückelten Dinge, aber es gibt ja auch viel, wo einfach halt abgeschrieben wird. Und du denkst, könnte man das auch als wissenschaftliche Arbeit bezeichnen, wenn du nicht auf die dumme Idee gekommen wärst, es wäre schlau, diesen Text als deinen eigenen darzustellen, sondern du den zitierst, einordnest, zack, ja, das wäre noch, der Aufwand wäre nicht viel höher gewesen irgendwie.
Naja, du hast es halt auch irgendwie internalisiert, wie man das macht. Aber das erlebe ich halt ganz selten.
Ja, aber für mich war das auch wirklich, als es so losging mit diesem so Gutenberg und so, das war für mich wirklich so.
Nee, er soll ja jetzt demnächst übrigens wieder, also er redet ja in Berlin, hat er ja über Big Data geredet.
Ja.
Der 80 Diskettenwitz, es tut mir leid, aber das war so komisch, dass Gutenberg über Big Data redet.
Wieso?
Na, weil doch seine Aufrede war doch erst mit seinen 80 Disketten nicht mehr klargekommen.
Achso.
Aber, aber das Allertollste ist ja, er soll ja jetzt sozusagen wieder rehabilitiert und ein Comeback feiern und jetzt bei der CSU wieder reden dürfen.
Das, ja. Ich bin gespannt, also weil der Gutenberg ja sich, also in meiner Wahrnehmung, über Charisma ziemlich gut verkauft hat. Und
ach, war nicht ja, über die Frisur?
Die zähle ich da mal mit rein. Also ich meine jetzt mit Charisma einfach, öffentliches Auftreten, dieses
Adel ist wieder hip, oder wie?
Nee, ach, ich meine gar nicht adelig, aber es geht nicht darum, ob ich den gut fand, sondern es ging sozusagen um, weil es war ja auch so, als das losging mit diesen Plagiaten, hat es ja relativ lange gedauert, bis auch die öffentliche Meinung wirklich gekippt ist. Es gab ja so Facebook-Kampagnen für Gutenberg.
Da wurde
so
auch das erste Mal darüber gestritten, inwieweit die manipuliert sind.
Das war spannend.
Das war sehr spannend.
Ja, genau. Und deswegen, mich überrascht das nicht, dass der wieder zurückkommt. So, weil der, ich glaube, parteipolitisch interessanter Player ist, den du halt gerne vor der Kamera setzt.
Meinst du, Markus Söder wird du zulassen?
Mal gucken.
ich glaube, dass der nie, der kann sich sozusagen politisch eigentlich nicht rehabilitieren. Wer die Einleitung seiner Dissertation aus einer Zeitung kopiert, vollständig, ist, glaube ich, nicht mehr satisfaktionsfähig.
Die Frage ist halt, inwiefern unsere Wahrnehmung davon, wie schlimm das ist, sich mit einer gesellschaftlichen Wahrnehmung, wie schlimm das ist.
Die Frage ist, wie du dich darüber rausredest. Ich glaube, wir haben andere Fälle, auch früher, auch öffentliche Fälle von Leuten, die des Betrugs überführt wurden. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, was du nachher draus machst. Und dieses unsägliche Buch mit dem Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, unsäglich, wie er damit umgeht. Weil er hat bis zum Ende nicht geschafft, ein wahres Wort über diese Plagiat zu sagen. Und also ich glaube, das ist nicht satisfaktionsfähig.
Du meinst,
ich glaube, so korrumpiert sind wir alle noch nicht.
Du meinst, er hätte sagen müssen, ich habe Scheiße gebaut, tut mir leid, 5 Jahre warten und dann kann er nochmal kommen?
Er hätte sich sozusagen ehrlich machen müssen und mal wirklich sagen, die Perspektive des Plagiators mal einnehmen und nicht versuchen, verschiedene Ebenen von Lame-Excuses ineinander zu reihen.
Ja.
Das wäre auch sehr interessant gewesen.
Ja. Ja, also ich bin ja auch für
sich ehrlich machen?
Ja, ich bin.
Oder sich nackig?
Nee, ich finde, also generell versuche ich auch wenn es mir manchmal schwerfällt, die Haltung einzunehmen, man baut Mist. Da sind wir übrigens wieder bei den Popcorn-Piraten. Man baut Mist und sagt danach aber, ich habe Mist gebaut.
Oder zumindest reflektiert man es und versucht. Man kann ja manchmal erst nachher wissen.
Ja, also für mich war damals bei den Popcorn-Piraten, das war aber noch, glaube ich, vorher, war halt ein Schlüsselmoment, dass Martin Delius diesen wirklich bekloppten NSDAP-Vergleich gebracht hat in einem Interview, dass der Aufstieg, ich glaube, es war der Aufstieg der Piraten, ist nur vergleichbar mit dem Aufstieg der NSDAP. Die Reaktion kann man sich vorstellen. Und er hat dann danach aber auch gesagt, das war blöd. Punkt. So, und hat nicht gesagt, es tut mir leid, dass es bei Ihnen falsch angekommen ist, was diese Nicht-Entschuldigung ist. Er hat gesagt, das war blöd. Punkt, Ende. So. Und damit ist das auch heute das ist halt auch kein Thema mehr. Das wirft ihm niemand ernsthaft vor. Also es gibt Leute, die dann das gerne ausgraben, aber das wirft ihm in der Presse niemand mehr vor, weil er hat gesagt, das war blöd. Und damals ist das rumgegangen, na klar. Aber das ist etwas, was ich generell für einen Fehler halte, den viele machen. Also ich glaube, ja, das tut natürlich weh zu sagen, ja, ich habe plagiiert. Ich habe ja auch im letzten Podcast erzählt, dass ich mal die Sophiekirche angezündet habe, aber da war ich 5 Jahre alt und ich würde das wirklich nicht wieder machen. Aber das gehört dazu. Das ist ja auch, ich habe ja auch, wir haben uns letztens über einen Blogpost von mir gestritten. Können wir doch nochmal drauf kommen. Ich habe über Thilo Jung gebloggt, um mal die heißen Eisen anzufassen. Und da haben wir uns auch.
Entschuldige, hast du mal kurz den Anspitzer von meiner Zunge?
Da haben wir sehr lange drüber, wir überziehen jetzt ein bisschen, aber das Thema ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Also ich habe einen Blogpost über Thilo Jung gemacht. Thilo Jung macht den, wie nennt man das, YouTube-Kanal Jung und Naiv. Wie bin ich jetzt, ich habe mich eigentlich lange Zeit zurückgehalten. Ich hatte immer überlegt, ob ich mal einen Blogpost über ihn mache oder nicht und habe das nicht gemacht. Und als er was hat er gewonnen? Grimme Online Award. Dachte ich jetzt muss ich dann doch den Blogpost schreiben, so den ich lange im Kopf hatte. Und habe verschiedene Sachen angesprochen. Eine Sache war, dass ich der Meinung bin, dass Jung und Naiv seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, weil es.
Weder jung noch naiv?
Weil es weder jung noch naiv ist, weil es behauptet, ein modernes Format für junge Menschen zu sein auf YouTube und das nicht ist und das auch meiner Meinung nach sich an den Zahlen nicht widerspiegelt. Das wird mir natürlich viel um die Ohren gehauen.
Zu Recht.
Weil gesagt wird, ja, seit wann zählen denn jetzt Zahlen? Wir sind ja hier das abgehobene Feuilleton und da müssen wir ja nicht auf die Zahlen achten. Halte ich für falsch. Vor allen Dingen in Zeiten, in denen einige YouTuber, mit denen jetzt die Städte zugepflastert sind, gerade in Berlin hängt an jeder Ecke hängen YouTuber, so Dagi B und ich glaube nicht LeFloid, sondern hat so YouTuber mit ihren 1 Million Followern. Und habe ich mich wirklich echauffiert über ein YouTube-Projekt, das er vorher gemacht hat, Penisdialoge hieß das, wo ich nur eine einzige Folge mir angeguckt habe und genau in der Folge ein wirklich, also unsäglich, kann ich mich gleich wieder aufregen, unsäglicher Dialog über...
Den du aber auch verschriftlicht hast für den Blog und zitiert hast.
Genau, ein Dialog über, ob man mit Müttern Sex haben will oder nicht. Und ich habe das, ich weiß noch, als ich das gesehen habe und ich wirklich fast so wie ich jetzt stottere, so fassungslos davor stand. So. Darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben.
Wahrscheinlich noch mit den Chemikalien im Blut geschrieben.
Nee, den habe ich über 3 Tage geschrieben.
Erstaunlich.
Und den habe ich auch deutlich abgeschwächt.
Ich werde das Original gar nicht sehen.
Nö, das ist ja auch okay, den habe ich auch nicht veröffentlicht. Also man schreibt ja manchmal auch so los und dann so.
Vor allen Dingen, wenn der Destruktivismus mal wieder mit einem durchgeht.
Genau, und Thilo Jung hat gemeinsam mit Hans Hütt sehr verschnupft drauf reagiert.
Musst du mal sagen, in welcher Beziehung?
Genau, also Hans Hütt ist ein freier Autor, der unter anderem für die FAZ schreibt, so, daher kannte ich den auch schon vorher, der mitwirkt an Jung und Naiv, so hinter der Kamera, ich glaube so konzeptionell. Und für mich wirkt es mal so ein bisschen, als sei Thilo Jung so ein bisschen der, ich weiß gar nicht, wer Protégé, wer ist denn der Protégé und wer ist denn der Protégierte, als sei Hans Hütt so ein bisschen so der Förderer, so, ja, der alteingesessene, freie Feuilleton-Journalist, der so ein bisschen den Thilo Jung sozusagen
rausarbeitet. Hans Hütt ist in erster Linie ein wandelndes Lexikon. Unfassbar belesen.
Als Reaktion auf meinen Blogpost schrieb dann irgendwie Hans Hütt, dass viele Menschen gar nicht verstünden, wie wichtig dieses Format sei und eines Tages werde es irgendwie im Museum ausgestellt werden. Und Thilo Jung schrieb, glaube ich, irgendwie auf Facebook oder so mit Hatern und überhaupt so.
Und du wolltest nicht gerne in die Kategorie Hater?
Nee, ach, darum ging es gar nicht, sondern mir ging es schon auch wirklich, wirklich auch um dieses Format Penis-Dialoge.
Eigentlich hast du bei Jung Naiv geschrieben, war nur unten dran.
Das war wirklich bei mir, als ich das gesehen habe, was das fast zum Überlaufen brachte. Ich hätte nicht über das Format geschrieben, wenn das nicht gewesen wäre. Das war für mich wirklich der Auslöser.
Dann reden wir doch mal über die Penis-Dialoge.
Und was mich enttäuscht hat, war, dass Thilo Jung nicht einfach mal gesagt hat, eigentlich war das einfach Unfug. Ich würde das heute so nicht mehr sagen. Damit wäre das Ding komplett gegessen gewesen. So. Aber stattdessen verschwanden die Videos kurz von YouTube, dann landeten sie wieder auf YouTube und das war, fand ich, sehr ungeschickt, wie er damit umging. Ich muss aber generell dazu sagen, ich finde, dass man in der Öffentlichkeitsposition, wie Thilo Jung die ist, sich generell mit, sagen wir mal, solchen Kritiken auseinandersetzen muss. Ich habe nicht, wir hatten ja schon vorher drüber geschrieben. Ich habe dir damals schon gesagt, dass ich einen Blogartikel schreiben will. Und da hast du schon gesagt, nein.
Ich habe geantwortet, rauskam mit den 3 Sätzen, die du vorher gesagt hast.
Ja.
Und dass sich ja dein Stil zu schreiben im Blog vorher schon geändert hat.
Ja.
Also ich war nicht so überrascht, als ich den gelesen habe, nur dass ich vielleicht wegen dem Zitat hinten von diesen Penisdialogen schon so richtig fies war.
Das fandst du fies, dass ich ihn zitiere? Aber warum war das denn fies?
Na, weil... Ja, ich brauche eigentlich wenig dazu sagen. Du hast ja so eine derart defensive Haltung eingenommen, dass du hast ja quasi sozusagen Kritik an deinem Blogbeitrag quasi schon mit besprochen.
Im Blogbeitrag selbst?
Nee, oder jetzt was? Eben, als du selber wiedergegeben
hast, was du eigentlich... Das habe ich gelernt im Film hier mit Eminem, der Rap-Battle.
Konstanze spuckt gerade das Wasser wieder aus. Da gibt es den berühmten epischen Rap-Battle zwischen Eminem und seinem Gegner, wo Eminem nicht weiß, wer gewinnen soll. Und dann stellt er sich aber auf die Bühne und sagt alles Schlechte über sich ganz schnell und hat gewonnen, weil der andere nicht mehr weiß, was er sagen soll. Nee, das ist meine Art eigentlich, über Dinge zu reden, die ich mache. Aber erzähl weiter.
Es gibt halt ein paar Sachen, die mich daran so strukturell stören. Also ich finde schon, dass im Kern finde ich deine Kritik überdenkenswert. Da sind viele Punkte, also du hast so eine Aneinanderreihung von Argumenten, die gegen dieses Format spricht, aber wobei das wechselt sehr zwischen dem Format und der Person. Und also das Zitat aus den Penisdialogen geht ganz klar gegen die Person, absolut gegen die Person, während du vorher ja im Wesentlichen schreibst über das Format und warum du findest, dass es überwertet ist und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz übles Nachtreten.
Also, ja, aber wieso denn nachtreten? Hat er gerade einen Grimme-Award
gewonnen? Wenn man über ein Format schreibt und natürlich auch über den sozusagen Moderator, den Kopf, sagen wir so, der, er ist ja nur der Kopf eher, also der sichtbare Kopf dieses Projektes, dann ist es natürlich ein ganz typisches Mittel, wenn man hinten ran sozusagen aus einem ganz anderen Kontext und auch ein bisschen älter, ich meine, ist ja noch ein relativ junger Mann, dieses Format raus und wird ihn ganz klar diskreditiert, weil deine Leser werden im Wesentlichen, insbesondere für den hinteren Teil, zustimmen, dass das ja wohl inakzeptabel ist.
Findest du es inakzeptabel?
Naja, dazu gibt es zwei Sachen. Für mich ist es, okay, das Konzept Penisdialoge, ich habe mir ein paar davon angehört, also ich kenne das Format, aber ich habe mich nicht als Zielgruppe gefühlt. Weil ich natürlich weiß, dass Männer, und dafür sind diese Penisdialoge ja auch irgendwie typisch, untereinander anders über Frauen reden. Was unter Frauen ziemlich genauso ist. Ne?
Ja.
Und ich habe Verständnis dafür, dass zwei junge Männer, die noch nie Sex mit einer Mutter hatten, diese Art Vorurteile haben. Das ist eine andere Frage, ob das geschmacklos ist, sozusagen, weil man eigentlich klüger sein sollte. Aber es ist letztlich in diesem Format auch wieder ein gewisser, es ist halt auch ein Ausrutscher. Natürlich hätte man anders reagieren sollen, als wenn man wieder bei Gutenberg. Aber was du ja gemacht hast, ist, du hast sozusagen das herangeholt für eine Formatkritik und hast sozusagen ihn dann persönlich reingeritten. Und du hast in dem ganzen Text, du hast dich halt nicht bemüht, zu verstehen, was er macht, sondern es hat das rein destruktiv. Du hast versucht, die Argumente zusammenzuziehen, warum das eigentlich scheiße ist. Für mich kommt natürlich hinzu, das habe ich dir damals schon gesagt, bevor ich die gelesen habe, ich kenne halt Thilo Jung. Weil wir schlicht beim Kongress aufeinander getroffen sind, weil wir das Format, weil wir eins aufgenommen haben. Und ich später mit ihm, und dann macht das auch live, und da bin ich mal da gewesen, hab mir mal angeguckt, wie das da bei diesem lustigen Internetfernsehen abgeht. Und ich habe natürlich, ich glaube, es würde mir aber bei allen Menschen gehen, die ein Engagement haben und eine Idee und was machen und sich dafür Arbeit machen, dann finde ich es halt natürlich total unfair, nur die negativen Argumente, die dagegen sprechen, und nicht mal zu versuchen zu verstehen, was er vielleicht wollte, selbst wenn man zu dem Schluss kommt, wird es schief werden. Also das finde ich in hohem Maße ungerecht gegenüber einem Engagement, selbst wenn man das nicht teilt. Und das ist halt ein Muster, was ich erkenne in deinen Blogbeiträgen. Nun ist es wieder andersrum, so, dich kenne ich auch. Und ich weiß eigentlich, dass du nicht prinzipiell irgendwie so ein negativer Mensch bist.
Ja.
Das weiß ich. Wenn man dich aber liest, kann man einen komplett anderen Eindruck haben.
Also ich finde die Interpretation interessant, und das ist natürlich ein valider Einwand, zu sagen, du schießt damit ad hominem gegen die Person. So. Weil ich sage, dass ich jung und naiv kritisiere und aber sage, aber guck mir, habe ich noch ein anderes Video gefunden. Jetzt sehe ich das schon anders, weil, also du hast ja auch kritisiert, dass ich eben nicht eine Formatkritik mache, sondern auch eine Personenkritik. Das finde ich insofern erstmal generell valider, als dass eben jung und naiv heißt. Das ist auch nach ihm benannt und das ist sein Format und er steht da vorne. Und du musst dich, wenn du dich im Internet bewegst, öffentlich an dem messen lassen. Die Frage ist natürlich wirklich, ist es fair, diese Formate miteinander zu vermischen in der Kritik?
Zumal die drei sind bei Jung und Naiv. Also sind ja drei Menschen.
Ja, aber Thilo Jung ist
die Person vorne.
Ja, aber ich meine, die anderen haben jetzt nichts mit den Penisdialogen zu tun.
Nee, genau.
Aber die triffst du ja in gleicher Weise.
Du meinst jetzt den Kameramann und Hans Hütt. Genau. Prinzipiell ist natürlich, deswegen, also das, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass das soll sagen, ich habe mich nicht aufs Format eingelassen, weil ich schon mir Gedanken drum gemacht habe, ist das ein jung und naives Format oder ist es das nicht? Und das glaube ich halt nicht und ich glaube eben auch nicht, dass es funktioniert, weil es eben nicht die Zielgruppe erreicht.
Jawohl, so. Aber das ist nicht für ein Argument, das funktioniert nicht. Ich meine, der hat sich seine Kamera genommen und ist einmal durch Europa gefahren und hat in den europäischen Ländern mal die Parteien angeguckt. Von denen, wenn du dir das anguckst, du sicherlich eine Menge lernen kannst, weil man einfach wenig aus anderen europäischen Ländern wissen kann, wie ist denn das Parteiensystem. Der hat seine Kamera genommen und ist nach Gaza gefahren. Wenn du findest, das funktioniert nicht, ist dir doch unbenommen. Aber also ich finde, verstehst du,
was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber was ich natürlich kritisiere, ist, ob sich ein YouTuber hinstellt und durch Gaza fährt und irgendwie Videos macht oder ob sich jemand hinstellt und sagt, ich revolutioniere hier den Journalismus, weil die Leute stellen keine Fragen mehr. Und ja, das sind nun mal seine Aussagen im Kontext dieses Formats. Und
wenn er daran glaubt, ist, kann er
das nicht. Das ist ja okay, aber dann bin ich doch auch eingeladen zu sagen, stimmt das? Und nicht nur den Inhalt seines Formats, sondern es geht um das Gesamtpaket.
Ist ja richtig. Ja. Und die Kritik ist ja auch nicht unberechtigt. Also du hast ja durchaus valide Punkte. Aber was du ja gemacht hast, ist, du hast unter die Gürtellinie erzielt. Du hast nicht versucht, diese positiven Aspekte, die du durchaus siehst, wenn du dir davon genug anguckst, darzustellen.
Ja.
Und dann hast du unten das Atonin-Ding gemacht. Was du natürlich auch aus der Perspektive von einem älteren Mann tust. Der auch noch sozusagen, also über diese Phase, du gehörst nicht mehr zu diesem.
Das ist ja der Punkt, auf den ich vorhin eingegangen bin. Also erstens, ich habe auch geguckt, was ist denn eigentlich der zeitliche Abstand von Penisdialogen zu Dingsbums, und der ist knapp nicht überlappend, ja.
Du hast was gesucht und dann hast du da reingeschrieben.
Es war wirklich der Auslöser für den Artikel, der letztendliche war diese Geschichte. Und nun gibt es natürlich noch viele Sachen, auch die ich nicht reingeschrieben habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich reingeschrieben habe, dieses mit der hier bei Krautreportern und was das kam dann auch danach, was fehlt, sind Frauen und bla. Also das ist jetzt nicht so, dass es ein völlig überraschendes Thema ist. So. Und ich finde halt diesen Kritikpunkt, finde ich, wie gesagt, ich kann ihn als Kritikpunkt annehmen, zu sagen, du hast da ein anderes Format mit reingezogen. Ich finde es valide, weil eben es zeitlich nah dran war. Ich finde es valide, auch die Person in den Mittelpunkt zu rücken, weil die Person im Mittelpunkt steht, dieses Formates, auch namentlich. Und kommuniziert wird eben ein besonderes des Formats, und dann muss sie sich da eben auch dran messen lassen, ob sie wirklich was Besonderes ist oder nicht, oder ob das halt einfach nur yet another YouTube-Format ist. Und dass es jetzt den Grimme Online Award bekommen hat und jetzt noch gerade für irgendwie den ZDF irgendwas Preis nominiert wurde, wirklich, ich halte ja eh nicht viel von diesen Preisen, aber ich denke mir so, meine Güte, hallo, guck dir auch noch hin. Ja?
Okay, ich frage mich halt, also da habe ich mich aber schon, als ich damals gelesen habe, ich frage mich halt, was dich da antreibt. Da ist ein Typ, unabhängig davon, ob er jetzt einen Preis kriegt oder dafür, der nimmt sich seine Kamera, später hat er sich dann Geld organisiert, damit er das halt machen kann, er seine Europareise, das ist ja auch mit sozusagen Crowdfunding, also Spenden zusammengekommen, im Wesentlichen, er hat noch einen Sponsor, aber also er hat jetzt sozusagen die Idee, da setzt sich einer hin und sagt, okay, fein. Ich will mal versuchen, ein Format aufzumachen und Leute, die noch relativ jung sind, mit einer bestimmten Art von Fragetechnik für Politik zu interessieren. What wrong with that? Also der Punkt ist, das mag dir nicht gefallen, du bist eh nicht Zielgruppe. Vielleicht findest du das auch gehypt, vielleicht findest du den Typ unsympathisch, steht dir alle drei. Aber was spricht denn gegen diese Idee, selbst wenn er die Klickzahlen nicht erreicht, die du gerne hättest, die er hat? Also, was ist dann der Punkt drin? Also das, für mich ist es halt, das ist so ein bisschen, was für mich auch ein Stück Netzkultur geworden ist. Deshalb habe ich mich vielleicht auch über diesen Blogbeitrag besonders geärgert, weil das so ein typisches Ding ist. Meine Güte, man muss das doch nicht klicken, du bist eh nicht Zielgruppe, aber die Idee, die ihr hat, ist doch erstmal auf jeden Fall unterstützenswert, zu sagen, okay, wir haben hier eine strukturelle Parteien- und Politikverdrossenheit. Ich versuche das mal in einem Format, was jugendgerecht ist. Wenn du findest, das ist nicht gelungen, fein. Was ist der Grund dafür, warum du sozusagen ihn als Person auf eine Weise niedermachen musst, die mit der Formatkritik überhaupt nicht mehr einhergeht? Warum?
Ja, also du sagst ja selber, so einfach ist es nicht, dass es eben nicht damit einhergeht. Du sagst ja selbst, da sind Punkte drin, über die man diskutieren kann.
Definitiv.
Und ich kann natürlich deinen Einwurf, da setzt sich jemand hin und macht was genau auf mich selbst anwenden und sagen, ja bitte, warum kritisierst du denn, dass ich Blogpost schreibe? Ich mache mir ja Gedanken und will ein bisschen und kritisiere das, weil ich das für falsch halte und ich finde, der Grimme Online Award ist falsch. Und dann musst du das ja auch auf mich anwenden, sagen, naja, der Herr Mirau, der gibt sich ja auch Mühe.
Ist ja auch richtig. Und das könnte man für die Popcorn-Friraten oder für den Podcast hier auch machen.
Ja.
Ja, mach ich aber gerade.
Der ist ja auch schon in der Kritik.
Wieso?
Nee, das klang jetzt so bei Popcorn-Piraten hatten wir auch gerade drüber gesprochen, dass nicht ein Fan von warst. Jetzt war so mein Blog Popcorn Piraten und jetzt noch der Podcast.
Ich war da nicht unbedingt ein Fan von, aber ich habe das schon sehr regelmäßig gelesen.
Ja.
Und ich habe das noch viel regelmäßig gelesen und ich wusste, dass du das machst.
Ja.
Weil ich dich ja da schon kannte dann.
Ja.
Also danach. Ich glaube, du hast den Punkt nicht gekriegt. Ich finde das total okay, darüber zu schreiben. Überhaupt gar keine Frage. Und auch das provokativ zu machen. Das ist ja erspannt, weil natürlich auch, also auch dieser Blog Post, selbst wenn ich mich in manchen Teilen einfach darüber geärgert habe, ist ja durchaus irgendwie so stimulierend im Sinne von the thought provoking. Das ist ja nicht der Punkt dran. Mhm. Niemand sagt, du sollst nicht schreiben. Mich ärgert halt nur, dass das eine rein
Ich verstehe schon, was du meinst.
Versuch es überhaupt nicht zu erkennen, was der eigentlich machen will. Und selbst wenn du zu einem Ergebnis kommst, ist es voll misslungen.
Ja, also weißt du, für mich klingt das so ein bisschen so, als sitzt man so als Eltern in der Schultheateraufführung und muss so tun, als fände man das total toll, dass die Kinder jetzt alle eine kleine Erdbeere tragen und darüber über die Bühne gehen.
Na, muss man ja nicht. Also ich sage ja nicht, dass
du so tun. Ich sage, dass man so tun muss.
Musst du überhaupt nicht. Ist ja dein Blog. Also du könntest es wahrscheinlich noch wesentlich provokativer.
Ja, das war die erste Fassung, ja.
Steht dir ja frei.
Ja.
Das würde ich auch überhaupt niemand verbieten wollen, also gar nicht. Ja. Ich finde es halt nur auch im Kontext einer Person total krass. Das ist aber eine generelle Sache. Ich kann nicht verstehen, warum sich Leute an was sie offenkundig blöde finden, so abarbeiten. Also das hat für mich diese...
Da haben wir drüber gesprochen. Ich muss sagen, das war das einzige Argument, was mich noch längere Zeit davon abgehalten hat, den Blogpost zu schreiben, dass du sagst, ja, wenn du das so blöd findest, warum beschäftigst du dich
überhaupt
damit?
Ja, und das ist halt für mich ein strukturelles Muster. Ich habe das natürlich, ich hab nicht nur, weil ich Tilo kenne, ich habe ihn natürlich im Rahmen dieser Sendung kennengelernt.
Ja.
Sondern auch, weil ich natürlich dieselben Muster im Club erlebe, wo ich mich das schon oft gefragt habe. Selbst Leute, es gibt so Leute, die lange Blogposts, manche haben in den YouTube-Kanälen oder schreiben Mails oder was oder kauen mir ein Ohr ab, weil sie sich sozusagen auf eine negative Weise daran abarbeiten. Warum? Also mir ist das wird mir ewig fremd bleiben.
Okay, also dann ist das vielleicht auch wirklich so eine kulturelle Geschichte. Also für mich ist Kritik, auch harte Kritik, eine wirklich valide kulturelle Auseinandersetzung.
Das ist sie, aber eine Kritik hat eine Eigenschaft, wenn sie anständig sein soll, nämlich eine ausgewogene. Well, also natürlich, du kannst sie immer einseitig machen, aber dann ist es halt genau das, was dabei rauskommt.
Naja, also ich finde schon, dass man ich habe ja keine Besprechung für die Zeit geschrieben, des Formats.
Offenkundig nicht.
Ja, natürlich nicht, sondern ich habe in einem Blog meine persönliche Meinung drüber kundgetan, zugespitzt. Und das halte ich schon für eine valide Form. Und ehrlich gesagt finde ich das, wozu das führt, nämlich, dass wir beide uns darüber diskutieren. Ich habe ja auch mit anderen Leuten darüber diskutiert.
Ach echt? Kam da viel,
Sehr viel positiv. Das hast du ja auch schon vorausgesagt. Na, wenn du das postest, dann gibt es natürlich viel Zustimmung. Aber natürlich auch viel negativ. Wobei das negativ dann immer meistens ist ja Hater, Hater, Hater. So.
Total platt.
Ja, das ist so ein Tod. Also das nervt mich halt auch. Aber dann, und dann schaltest du nicht frei. Dann kommt, Zensur. Ich habe da schon mit Leuten drüber gesprochen. Ich habe aber im Vorfeld schon mit vielen Leuten drüber gesprochen und ich muss sagen, eigentlich haben alle darauf gewartet, dass ich diesen Blogpost schreibe. Ja,
also, wenn du aber auch schon immer so gackerst darüber, also das eine noch nicht legst, dann warten doch alle.
Ja, jetzt schreie ich hier so ins Mikro. Also das war dann, als der Grimme Online Award kam, kam dann auch so, jetzt hier, wo ist so. Und aber worauf ich gerade hinaus will, ist, ich verstehe deinen Standpunkt, ich stimme dem halt nicht komplett zu, obwohl ich das wirklich finde, ja, das ist natürlich ein valider Einwand zu sagen, du hast da was vermischt. Ich finde es valide, das an dieser Stelle vermischt zu haben. Was ich aber sagen will, ist, trotz dessen finde ich es schön, in einer Sphäre zu leben, in der man Texte schreibt und sich damit auseinandersetzt.
Jo, ja, dem ist natürlich dem ist immer zuzustimmen.
Ja, also ja, weißt du, man könnte halt auch Omas die Handtasche klauen oder so. Ja, also, ist doch so eine Redewendung, vielleicht kennst du ihn nicht.
Wie alternativ?
Ja, das ist so eine Redewendung. Ja, wenigstens klauen sie nicht Omas die Handtasche. So.
Ach so, jetzt.
So als Zeitbeschäftigung, ja. Ich finde das generell.
Ja, eigentlich müsste das Argument sein, mach's doch besser. Das kriegt man doch eigentlich immer an.
Ja, klar, aber wenn das so, also ich glaube, das geht auch noch mal ein bisschen, um an den Anfang der Sendung zu kommen, dass wir heute auch beide heute hier sitzen.
Du sagst
es. Das will ich sozusagen eigentlich, also wir haben jetzt, glaube ich, relativ kontrovers diskutiert gerade und lustigerweise waren wir heute mehr auch mich teilweise thematisiert, was ja auch ganz, ganz spannend mal ist. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir, glaube ich, gerade ganz gut gezeigt haben, wie man sehr kontrovers über Äußerungen diskutieren kann. Und einfach nur diskutiert.
Ja, was der Unterschied ist natürlich einmal, also ich meine, jetzt hast du Zeit. Du kannst einfach mal so ein paar Argumente austauschen.
Ja.
Weißt du, und ich habe natürlich überlegt, ob ich dir was schreibe in deinem Blog.
Ja, aber du hättest nicht geschrieben, du Kackhater, ich mach dich platt.
Nein, das, ich glaube, das würde ich. Ja? Das würde ich, glaube ich, nie tun. Aber also, weißt du, also ob du dir die Mühe machst, sozusagen wie so ein Theaterstück auseinanderzunehmen, dein Post, das könnte man machen. Das ist interessant. Ist übrigens auch sprachlich interessant. Ja. Du musst doch irgendwann eine Rechtschreibung machen, unbedingt.
Wir machen das so, da du ja gerne redigierst, gebe ich dir ab jetzt meine Blogpost zum Redigieren, aber nur Rechtschreibung. Ja, du darfst nicht inhaltlich.
Und war das mit den Tweets?
Die willst du auch redigieren?
Nee, du bist doch ein Vorbild für die vielen Kinder.
Letztens wurde mir gesagt, dass gute Tweets haben immer einen Rechtschreibfehler.
Wer hat das denn gesagt?
Das sage ich jetzt nicht, weil dann würdest du es schon ad hominem ablehnen.
Ja, das kann aber nur jemand. Oh Mann, das sagt viel über die Person, die das gesagt hat. Ich will das nicht wissen, wir thematisieren das nicht weiter.
Ja, wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden, das ist ja die längste.
Das geht gar nicht, was schneiden wir da weg?
Nichts schneiden wir weg.
Wir müssen irgendwas wegschneiden,
nein.
Wir schaffen die allein.
Nein, wir schneiden nichts weg. Ich fand das schön, mit dir heute zu diskutieren. Und auch
ja, wir sind jetzt auch mal Vorbilder, oder?
Komm. Ja, also ich will sozusagen das nochmal bekräftigen.
Mehr reden, weniger haten.
Genau, weniger haten. Hart diskutieren, aber diskutieren. Das ist sozusagen der
Punkt. Ja, du bist da aber auch ein angenehmer Diskussionspartner. Musst du überlegen, dass das leider ja, also zwei müssen kommunikationswillig sein dafür, nicht wahr?
Ja, man kann sich auch einfach aus dem Weg gehen. Ich glaube, was man nur nicht verwechseln sollte, ist eben diese Äußerungsebene auf Twitter, Facebook, in Blogs mit einer. Bist
du bei Facebook?
Selbstverständlich.
Das nächste Mal machen wir mal so richtig Post-Privacy, oder?
Also, dass man diese Ebene, in der eben hart miteinander gesprochen wird, nicht verwechseln sollte mit, beschmeißt sich irgendwie mit Schneebällen, wenn man irgendwie aneinander vorbeigeht.
So. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch deine grundsympathische Art. Die kommt leider am Netz überhaupt nicht rüber.
Das ist ja auch gut, wenn verschiedene Personas irgendwie.
Können wir nicht jetzt immer redigiert und macht deine ganzen Rechtschreib-Grammatikfehler und das ganze Agovis-Zeug raus und kann stilistisch mehr so konstruktive Texte wandeln? Ich streiche dann immer so an, was, hier wieder destruktiver Ausschlag.
Ich hab eine Idee, was wir machen können. Du kannst meinen Thilo Jung-Post nehmen und so schreiben, wie du ihn geschrieben hättest, mit den Kritikpunkten, die du hast.
Na, inhaltlich hätte ich schon ähnliche.
Ja, bitte. Also, dann schreib ihn doch mal so, wie du ihn gut gefunden hättest.
Warum sollte ich das tun? Ich hätte Thilo das selber sagen können, was ich sozusagen über ihn denke.
Mir ging es gar nicht um Thilo, mir ging es jetzt eigentlich um die Diskussion um den Blogpost sozusagen.
Also jetzt nur, aber doch, man müsste ja die Argumente an dem inhaltliche, da wären auch ein paar andere gewesen, die bei dir nicht drin sind. Ja. Also das, klar. Meinst du, soll ich? Dann wärmen wir jetzt so einen alten Kuchen auf, oder?
Ja, das ist ein bisschen blöd. Vielleicht, wir können das ja so machen. Wenn ich mal wieder, das wird ja wahrscheinlich bald passieren, einen Blogpost schreibe, bei dem dir die Haare zu Berge stehen, schreib doch mal einen Gegenblogpost. oder ein, sozusagen ein, so hätte ich das Thema geschrieben, Blogpost.
Ja, aber warum denn? Also,
ich meine, das ist, na, aber ich finde, na, du, hältst mal, dich,
du drückst damit ja auch was aus, ich meine, von deiner eigenen Person.
Also, ich finde, du hältst dich ja sehr bedeckt im Netz mit Äußerungen als Konstanze Kurz.
Bitte was?
Ich finde, dass du total unterm Radar fliegst, was Bloggen und so angeht. Ich meine, du twitterst nicht öffentlich. Ja, es gibt Blogs, auf denen du schreibst. Da steht aber oft auch nicht mal drunter, dass das gerade Konstanze Kurz ist, die hier geschrieben hat. Da
ist
steht dann,
richtig.
Steht dann ja, so Admin ist, oder irgendwie sowas.
Ja, ist richtig.
Deswegen stehst du nicht als Bloggerin da.
Nee, ich bin doch auch keine. Also ich habe ein paar Blogs, aber ich bin ja keine Bloggerin.
Ich habe ein paar Blogs, aber ich bin keine Bloggerin.
Das ist, nee, das ist ein Unterschied. Weil, also Bloggerin, da meint man ja eigentlich Leute, die regelmäßig zu bestimmten Themen schreiben, vor allen Dingen aber Kommentierung zulassen und darauf reagieren. Ich bin doch keine Bloggerin.
Wie viele Blogposts schreibst du im Monat?
8 oder 9.
Pff, also bitte, sehr mehr als ich.
Ja, aber in verschiedenen Blogs.
Ja, du bist halt Bloggerin, da musst du dich schon mit abfinden. So. Ja,
okay, fein.
Du bist Autorin und auch Bloggerin.
Ja, aber...
Aber deswegen. Aber
nicht in diesem, ey, in diesem kulturellen Sinne eigentlich nicht. Ey, komm, das kannst du eigentlich nicht sagen. Überleg dir mal, was so ein Blogger ausmacht. Das stimmt nicht.
Okay, ich sehe das anders. Also für mich sind ein Blogger welche, die ab einer gewissen Schlagzahl einfach in Blogs veröffentlichen, weil Bloggen ja eine bestimmte Art zu schreiben ist. In einer bestimmten Art von Medium. The Medium is the Message. Und
ein McLuhan.
Gott sei Dank, ein McLuhan. Und deswegen würde ich schon sagen, dass du Bloggerin bist, auch wenn du das relativ gut versteckst. Wahrscheinlich, ja, weil du dich selbst nicht so wahrnehmen willst, aber du bist es halt.
Ja, fein. Okay, well, was hast du jetzt davon?
Na, eigentlich, ich wollte ja darauf hinaus, dass du, dann schreib doch bitte als sozusagen Kritik eines Blogposts entweder den Kommentar, den du nicht abgeschickt hast, sozusagen bei Thilo Jung.
Ist jetzt auch blöd, weil wir jetzt so intensiv darüber gesprochen haben, weißt du? Also, jetzt mal runtertippen, was soll das
denn? Ich meine, dann lass uns ein anderes Thema. Es kommt ja, ich werde auf jeden Fall noch liefern.
Ja, das glaube ich auch. Dann, wir finden ein anderes.
Okay. Ja. Also, in einem der nächsten Blogposts erwarte ich irgendwie schriftliche Kritik von dir, auf die ich verlinken kann. Mit diesem konstruktiven Ende, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich, jetzt haben wir wirklich die 2 Stunden gekratzt. Das
geht überhaupt gar nicht. Es fühlt mich ganz schlecht.
Ich freue mich sehr, dass du hier warst.
Ich freue mich sehr, dass ich von dir eingeladen wurde.
Das habe ich, glaube ich, schon sehr lange gemacht. Ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Ja, aber das lag nicht, das waren die äußeren Umstände, die das verhindert haben.
Ja, mein knapper Terminkalender und deiner.
Nee, eigentlich, naja, egal.
Ich überlege gerade noch, worüber wir geredet haben, über dein Studium Volkswirtschaft, Informatik, worüber wir nicht geredet haben, andermal vielleicht über deinen Kamerafetisch zurzeit. Aber da, wie gesagt, ein anderes Mal, ein bisschen über Sprache.
Nee, warte mal, jetzt muss ich aber wesentlich sagen, dass es eine Fotokamera ist, sonst könnte man denken, ich habe einen.
Ja, eine Foto, ich nehme Danke. Eine, genau, ein Foto, Fotokamera über Sprache, da hätten wir noch mehr drüber sprechen können. Und eigentlich wollte ich noch über digitale Mündigkeit mit dir reden, aber das machen wir auch ein andermal.
Ja.
Und über Frühstücksbloggen.
Genau.
Dann vielen Dank. Willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss?
Nö.
Nö ist ein schöner
Abschluss. Ja, doch, ich finde, das ist eine strukturelle Entschuldigung dafür angebracht, dass wir so überzogen haben. Das möchte ich hiermit tun.
Das tut mir auch wirklich leid, weil ich versuche, diese 90 Minuten wirklich hart zu halten. Ich entschuldige mich.
Aber ein Link zum Neusprechfunk muss noch sein.
Selbstverständlich. Nochmal, ja, plugge bitte deinen eigenen Podcast.
Wir haben einen Podcast zusammen mit Maha und Kai.
Also nicht wir, sondern du.
Also wir, das Team, ja.
Genau.
Genau. Und der heißt Neusprechfunk. Und wir haben einen Termin, wir werden demnächst den nächsten, wir haben eine etwas längere Zeit immer, wo wir, ja, aber es gibt bald die Nummer 6.
Sag doch nochmal kurz, worüber ihr sprecht.
Nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit.
Okay. Ich habe noch nicht reingehört, ich kenne immer das Blog. Ich habe heute erst davon
jetzt
erfahren.
Bin ich, also, nee,
und,
jetzt bin ich so beleidigt.
Ich beende jetzt einmal. Konstanze Kurz ist beleidigt, damit hatten wir mal nicht gerechnet.
Taschentuch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.